Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu unserem Halloween Horror-Oktober Special zu A Nightmare on Elm Street. Heute mit Part 2 Freddy's Revenge. Leider hat sich der Fehlerteufel bei uns eingeschlichen. Wir hatten ein technisches Problem. Maurice, sein Mikrofon ist leider nicht erkannt worden und somit hat die Software auf sein integriertes Laptop-Mikrofon zugegriffen. Die Gesprächsqualität ist erwartbar nicht sehr gut, aber der Inhalt umso kontroverser, denn unser Gast Maurice vertritt ein paar Ansichten und Standpunkte, mit denen ein Großteil unserer Zuhörer und des Internets da draußen sicherlich nicht übereinstimmen wird. Doch nun wünsche ich euch viel Spaß und Unterhaltung bei dieser neuen Folge zu unserem A Nightmare on Elm Street Special Part 2.
Someone is coming back to Elm Street. He is not friendly. He is not patient.
Kill for me.
And he is not a welcome visitor.
No! No! No!
But he has something terribly special for the new kid on the block.
It started to happen again.
Dad!
I'm in trouble.
You've had some scary dreams, okay?
Help!
Daddy can't help you now.
There's something inside him.
Atticus! Fight him! You're not afraid of him. He doesn't even exist.
Freddy Krueger is back on Elm Street.
Get out of here, Lisa!
Jesse, fight him!
Watch out for him. We'll be in your neighborhood soon. A Nightmare on Elm Street, Part 2.
You are all my children now.
Freddy's Revenge.
Herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen und wir sind wieder zurück in der Elm Street. Wir sind beim nunmehr zweiten Teil angekommen. Freddy's Rache, Freddy's Revenge, wie auch immer. Und wie ich es schon angekündigt habe, in der letzten Folge habe ich natürlich wieder einen Gast dabei und ihr habt, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, im Januar schon mal gehört, den Maurice. Und dem sage ich erstmal hallo, ich grüße dich.
Hallihallo.
Hi, schön dich zu sehen. Und wenn ich sage, wir sehen uns, wir sitzen gerade tatsächlich direkt nebeneinander, sehr angenehm. Sonst immer nur im Büro alleine zu sitzen und über Skype zu reden, ist ein bisschen langweilig. Und da wir ja beide in der gleichen Stadt wohnen, können wir das direkt vor Ort machen. Und ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über einen wichtigen Film zu sprechen. Und wir hatten ja schon irgendwann mal vor Monaten, als wir über Tetsuo uns schon ein bisschen ausgelassen haben, schon festgestellt, man müsste eigentlich ja auch mal über Nightmare 2 reden.
Korrekt. Also das war irgendwie, glaube ich, ja, wir haben ja sofort, es hat ja sofort gefunkt zwischen uns beiden und dann sind wir aus irgendwelchen Gründen bei Nightmare on Elm Street 2 gelandet, warum auch immer. Mhm. Weil ich, glaube ich, auch gleich vorgeprescht bin und habe gesagt, der Beste der ganzen Serie. Und dann sind wir irgendwie auf die, bist du dann auf die Idee gekommen, alles klar, kommt bald. Und dann hätte ich ja, glaube ich, auch erwähnt, dass ich ja mit meinem Kompagnon Ted bei meinem ICT-YouTube-Kanal auch schon mal über diese Nightmare-Reihe gesprochen haben, aber da leider zu kurz und das gerne noch mehr ausschlachten will, das Thema. Jetzt sitzen wir hier.
Genau. Und das passte wirklich sehr gut. Ich hatte mir schon Anfang des Jahres schon Gedanken gemacht, Mensch, ich möchte unbedingt gerne mal in aller Ausführlichkeit mit verschiedenen Gästen über, das ist so mein Jugend, mein Kindheits, viel gut Filmserie gewesen über sehr lange Zeit und jetzt mit ganz viel Abstand und im Alter einfach sagen, okay, wir nähern uns jetzt einfach nochmal dieser ganzen Serie und gucken uns das mal ein bisschen an. Und ich finde, der zweite Teil, der sticht ja, was diese Reihe betrifft, ein bisschen hervor von all den anderen. Und das wird heute ein bisschen unser Thema sein, denn der Film wird ja da doch sehr kontrovers besprochen. Und woran das liegt, das finden wir heute raus. Aber was mich zuerst mal interessieren würde, ist, Wie bist du denn eigentlich an den Film rangekommen? Wann hast du den gesehen? Hast du den in dieser Reihe chronologisch gesehen oder wann hast du den so für dich entdeckt?
Also überhaupt nicht. Ich bin so unchronologisch an die Nightmare-Filme rangekommen. Also bei mir fing es mit Teil 3 an, dann irgendwann Teil 1. Dann war dann zu der Zeit, als ich mich dafür interessiert habe, war Freddy's Final Nightmare, der 6. Teil. Ich weiß nicht, ja, also Teil 6, jetzt genau den Titel habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Komplett durcheinander. Und ich habe tatsächlich den 2. Teil, Freddy's Revenge, vor allem was für ein catchy Name, also klingt ja schon fast wie so ein Action-Flick, den habe ich tatsächlich das allererste Mal gesehen, als die DVD-Box rauskam und der das erste Mal uncut veröffentlicht wurde. Ansonsten blieb der mir wirklich bis vor ein paar Jahren komplett unerschlossen und ist der letzte, den ich gesehen habe.
Mhm. Okay, also das ist deckungsgleich fast mit mir. Ich habe zuerst den ersten gesehen, dann kam der 3., dann kam der 6., ich glaube dann der 5., dann der 4. und wirklich ganz zum Schluss, irgendwann mal im Nachtprogramm ZDF lief der 2. Und das habe ich dann tatsächlich noch gemanagt bekommen, den Film noch aufzunehmen. Und ich hatte sehr lange diese wahnsinnig verstümmelte, geschnittene ZDF-Fassung hatte ich da. Und Anfang der 2000er kam mir diese berühmt-berüchtigte DVD-Box raus, die man ja immer noch gebraucht, gerade für 10, 11, 12 Euro überall erwerben kann und beworfen wird. Und da habe ich dann den Film nochmal so richtig für mich entdeckt und vor allen Dingen auch ungeschnitten.
Ja.
Und ja, ich sitze hier gerade bei dir hier, das ist ja hier, kann man was sagen, hier fast schon ein halbes Museum bei dir. Und mir liegen hier gerade zu meiner Linken 2 Original-Videokassetten aus den 80ern vor. Das ist eine Version von 1987 und eine von 89. Ich mache nochmal ein Foto und haus mal noch mit in die Shownotes, beziehungsweise es kommt mal mit in die Story. Das ist schon echt toll, dieses haptische Feeling von diesen Filmen. Ich bin zwar, und das wissen die meisten Zuhörer ja auch, kein großer Fan vom Format Video, denn Video hat Filme eigentlich verstümmelt auf verschiedenen Ebenen. Also sei es das Format, das heißt also, wir machen einen Scope-Film in 4:3, das funktioniert nicht, egal wie. Und ja, die Bildqualität, die ließ dann wirklich sehr zu wünschen übrig. Und wir kennen das alle, wenn du irgendwo was aufgenommen hast oder auch Videothekenkassetten, zu oft gespielt, wird das Bild ein bisschen rot, stichig oder die Kassette war zu oft überspielt und du hast Bildartefakte drin. Es war sehr, sehr, sehr anfällig. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir in diesem digitalen Zeitalter die Möglichkeit haben, diesen Film auch in einer besseren Qualität sehen zu können.
Ja, für mich ist es, ich habe tatsächlich nochmal, mich reinzuleben in dieses ganze Thema nochmal. Also ich habe natürlich auf DVD geschaut, weil das ja die Uncut-Version ist und dann nochmal pausieren kannst, dann ein paar Notizen machen kannst, in Vorbereitung zum Podcast. Aber ich habe die Videokassette natürlich nochmal reingelegt, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich stehe total drauf. Ich stehe drauf, diese rauschenden Szenen am Anfang, bis dann sich endlich dieses Tape so einigermaßen ordentlich abspielen lässt. So die ersten 20 Sekunden, wenn noch so eine sehr monotone Stimme darüber spricht, dass man die Videokassetten den Kindern nicht alleine überlässt und dass Eltern und Geschwister doch bitte darauf achten, dass die kleinen Geschwister in die Filme nicht schauen. Und so ein bisschen. Liebe Videofreunde. Genau, liebe Videofreunde, genau das. Und das ist genau das, wo ich sage, ja, geil, da stehe ich drauf. Dann noch diese schlecht zusammengeschnittenen und hastig gedappten Trailer über irgendwelche Filme, die du niemals wieder sehen wirst in deinem Leben. Also auch einer der beiden Videokassetten ist der einzige Film, der mir wirklich bekannt ist, Little Pet Shop of Horrors. Der Rest war irgendein Film mit Madonna, der zu vergessen war. Das andere war irgendein Film mit Chevy Chase und Carrie Fisher, wo ganz viele kleinwüchsige Nebendarsteller waren, auch total Banane. Und das ist immer das Interessante. Also ich bin ein Riesenfan von VHS-Kassetten, weil du immer wieder überrascht wirst, was für verrückte Werbespots da am Anfang laufen. Deswegen, um nochmal den Kreis jetzt hier zu schließen, ist für mich das Ganze auch nochmal ein geiles Feeling. Du schaust einen Film aus den 80ern, auf dem Medium der 80er. Und das ist für mich beides genial. Also sowohl in High Definition das Ganze sich anzuschauen, jedes Bild, jeden Pixel dann nochmal genau sehen und auf der anderen Seite dann zwischendrin einfach mal festzustellen, okay, mir fehlen 4 Sekunden, weil das Tape ist kaputt oder der Ton ist kaputt oder weiß der Geier, hat halt so sein, ja, da geht mir so das Herz auf. Mein Vater zum Beispiel ist auch so ein Riesenfan von Digitalisierung, von Filmen und blablabla, der sagt auch immer, Mensch, Moritz, du und deine alten Scheißfilme, geh doch auf Blu-ray. Ich sage, nee, ich brauche die definitiv nochmal auf Tape.
Ich kann diesen Retro-Charme, ich kann das alles nachfühlen. Mir gibt es tatsächlich aber wirklich gar nichts, denn ich möchte ja den Film zumindest in einer Form sehen, wie sie irgendwann auch mal gedacht und konzipiert ja. war. Und das ist ja sozusagen ein zusätzlicher Effekt, der meine Sichtung halt schmälert. Also ich habe nicht das Filmvergnügen dann dabei. Ich habe das ich würde es sozusagen um des Mediums willen, also würde ich es halt machen, aber das hat ja mit dem Filmgenuss dann auch nichts mehr zu tun. Also, ich kann es am besten sagen, ich habe letztens Lawrence von Arabien gesehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mir den auf Video anschaue, in 4:3 konvertiert, das ist wirklich in 70 mm gedreht, Breitbandfilm, ja, und das in 4:3. Und da gibt es halt Szenen, da hast du keine Darsteller mehr drin, weil die rechts und links halt einfach aus dem Bild fallen.
Ja, das ist natürlich dann, das ist auch das, was mir jetzt auffällt, wenn ich jetzt mir alte Sachen, die jetzt digitalisiert sind, anschaue, da siehst du es halt auch. Ne? Du hast einen riesengroßen Breitbildfernseher und siehst rechts und links zwei fette schwarze Balken. Ich schaue mir jetzt aktuell gerade die Premiere-Klassiker von Kalk Rufus Mannscheibe an und es sind gefühlt ein Drittel des Bildes ist schwarz auf meinem Fernseher. Also ja, da merkt man das schon. Was mir da auch gerade einfällt, ich hatte das, da muss ich dir wieder quasi recht geben und mich dann selber dann nochmal ein bisschen korrigieren. Ich hatte letztens irgendwas gelesen, da ging es um The Wizard of Oz. Da hatten sie irgendwelche Abtastungen von Originalmaterial gemacht und haben dort festgestellt, dass im Make-up vom Tin Man, also dem Blechmenschen da, dass die gesehen haben, dass er unter seinen Augen, das sahen aus wie Tränen oder schwarze Punkte und haben festgestellt, das ist vom Make-up, sind das keine Schraubenköpfe. Das wurde vorher nie wirklich gesehen, bis sie es irgendwann mal dieses Originalmaterial abgetastet haben, weil es auf dem VHS-Zeitalter über 30, 40 Jahre halt immer nach zwei schwarzen Punkten aussah. Oder bei der Vogelscheuche, dass dieses Make-up, der Übergang von Gesicht auf Halspartie, dass das richtig mit Sackleinen gemacht wurde und du wirklich diese gewobenen Flächen siehst, was du natürlich auf dem Tape nicht siehst. Deswegen muss ich jetzt definitiv, und spätestens seit der ersten Blu-ray, die man sich zu Hause eingelegt hat, das war bei mir The Dark Knight, wo du dann wirklich Haare siehst, was ja vorher alles noch verschmiert war. Aber wie gesagt, für diesen Fall so ein Popcorn-Kino, Nightmare on Elm Street, sich eine Limonade aufmachen und diesen schlechten Effekt, da gehört es dazu. Aber grundsätzlich gebe ich einfach recht, so als gerade aus der Sicht eines Filmschaffenden, da muss es natürlich dann auch, so wie du sagst, die Filme wurden ja gemacht, damit das und das rüberkommt und nicht damit links und rechts was abgeschnitten ist oder irgendwo irgendwelche Make-up-Effekte nicht zu sehen sind.
Aber um kurz zurückzukommen, Nightmare 2 ist definitiv damals auf Videokassette erschienen und hat sich großer Beliebtheit erfreut. Ich würde das gleich mal nutzen, um die Hard Facts mit dir kurz durchzugehen. Der Film ist 5 Monate nach dem Release des ersten, ist schon die erste Klappe gefallen, wurde da gedreht und ist 1985 rausgekommen. Wie immer ist es natürlich eine New Line Cinema Produktion. Da werden wir gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Und der Film hat in der geschnittenen Version eine Lauflänge von 82 Minuten, in der ungeschnittenen 87 Minuten, ist aktuell ab 16 Jahren freigegeben. Bei uns ist er unter dem Namen Nightmare 2 Die Rache bekannt. Und im Englischen ist es A Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Revenge. Genau. Wer hat denn hier Regie geführt?
Also der Jack Scholder hat ja Regie geführt. Und im Vorgespräch haben wir uns ja kurz über den guten Mann mal ausgetauscht. Und ich habe, wenn ich das jetzt korrigiere, mich jetzt falsch ist, ich habe jetzt bei meiner schnellen Recherche herausgefunden, dass er einen Film gemacht hat, Alone in the Dark, was ein Pseudo, sagen wir es mal anders, eine schlechte Kopie von Freitag der 13. ist. Also da ist eine weiße Hobbymaske lustigerweise zu sehen. Teenager irgendwo werden abgeschlachtet. Man kennt das. Ne? Jeder, der Sex hat, wird abgemurkst. Und was ich ganz lustig fand, habe ich bei Wikipedia gefunden, er hat 1999 in der TV-Produktion Mortal Kombat gemacht.
Ich habe auch ein bisschen reingeschaut. Also auf jeden Fall war er vorher Editor. Das war vor allem auch mit einer von diesen K.O.-Kriterien, wo die gesagt haben, okay, der versteht tatsächlich auch was vom Handwerk. Wir werden hier auch einen Handwerker brauchen. Das muss schnell gehen. Und da ist ein Editor natürlich gut gefragt, weil der weiß, welche Schnittbilder hier benötigt werden. Das Einzige, was ich vom Namen her gerne aber auch noch nie gesehen habe, ist Wishmaster 2.
Wishmaster 2 sagt mir was. Das ist auch wieder einer dieser typischen Trailer. Also es gibt so viele Tapes, die ich bei mir in meiner Sammlung habe. Und auf jeder gefühlt jeder dritten Horrorfilm-Kassette kommt ein Trailer zu Wishmaster. 1, 2, sonst was beim Teil. Ansonsten ist mir nur so ein Begriff, ist, ja, hat man schon mal gehört, aber noch nie gesehen.
Dann haben wir hier an der Kamera. Und zwar schon wieder den Jack Heidkin. Ich bin gerade nicht so, wie man den Namen richtig ausspricht. Ich habe auch letztens wieder die sehr zu empfehlende Dokumentation Never Sleep Again gesehen. Da wurde zum Beispiel auch mehrfach mit interviewt und gibt viele coole Anekdoten auch vom Dreh mit zum Besten. Ich werde nachher noch was über den guten Mann sagen und vor allem auch ein bisschen hier zur Kinematografie dieses Films. Genau, Produktion heißt eine New Line Cinema Produktion und da hat natürlich selbstverständlich Robert Shea hier als Produzent fungiert. Die Musik, ein ganz junger Christopher Young, er macht seinem Namen alle Ehre. Also wenn man wirklich was sagen kann, und ich werde nachher noch drauf kommen, aber dieser Score ist halt einfach fantastisch.
Ich kriege Gänsehaut, die kommt gerade hoch, wir gehen dann nochmal drauf ein, weil unglaublich tatsächlich.
Genau. Okay, wer spielt denn hier eigentlich alles mit?
Ja, wir haben nicht, wie wir jetzt irgendwie denken, dass es jetzt wieder so große Schauspieler haben sind, wie zum Beispiel aus dem ersten Teil, da sind ja die ein oder anderen Stars bei rausgekommen. Wir haben hier Mark Patton als Hauptdarsteller, der wird wahrscheinlich jetzt nachher nochmal sehr viel von uns beiden auseinandergenommen. Für das, was er hier dargestellt hat und das, welche lange Reise er dann genommen hat. Ansonsten gibt es dann noch die Kim Myers. Ja, wer ist Kim Myers? Also ich habe bloß bei einer Vorbereitung gehört, dass die gewählt wurde, weil sie einer jungen Meryl Streep sehr ähnlich aussieht. Und ich dachte mir, what? Da wurde ein Foto gezeigt? Ist ja alles klar. Okay, das haut dann hin. Ich jetzt auch, also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Schauspieler, die beiden Hauptdarsteller, also hier die Lisa spielt und der Mark Patton, der den Jesse spielt, waren für mich ansonsten keine Schauspieler, wo ich jetzt sage, die sind jetzt einigermaßen interessant. Die einzige Figur, die mich jetzt wirklich dann noch so ein bisschen rausgehauen hat, im positiven Sinne, ist Robert Russell, der den Greedy spielt, also der beste Freund von Jesse. Und zu Robert Russell gibt es eine lustige Information. Er hat einen der Bullies gespielt in Weird Science neben Robert Downey Jr. Und Robert Downey Jr. hat damals den Robert Russell sogar zum Casting gefahren zu Nightmare on Elm Street Teil 2. Mhm. So, das sind jetzt so die drei Hauptdarsteller, die Jugendlichen. Ansonsten ja, gibt es jetzt aus meiner Warte her keine wichtigeren Schauspieler mehr. Natürlich Robert England als Freddy Krueger, der ja ursprünglich gar nicht genommen werden sollte, weil sie sich gesagt haben, okay, wir sparen jetzt mal hier Geld, wir nehmen jetzt einfach irgendwelche Stuntleute. Und dann haben sie festgestellt, es sah halt, ein Zitat habe ich gehört, es sah wohl aus wie Frankensteins Monster, der durchs Bild schlurft und hat gar nicht diese Attitude oder diese Beharrlichkeit, die Robert England in diese Figur des Freddy Krueger reingesteckt hat. Und es gibt wohl nur noch eine Szene, wo du den Stuntman siehst, das ist eine der, also die berühmte Duschszene, genau. Und ansonsten haben sie Robert England dann wieder mit reingeholt. Schöne Geschichte für ihn nochmal. Erst wurde er abgelehnt und dann wurde er doch nochmal angefragt und konnte natürlich wahrscheinlich seine Bezahlung ein bisschen hochpushen. Mhm. So, und ansonsten gibt's aus deiner Sicht her noch irgendwelche Schauspieler, die jetzt erwähnenswert sind, wo man sagt,
vielleicht mal noch Marshall Bell, den kennt man definitiv, wenn man Total Recall gesehen hat. Quarto.
Nein, stimmt.
Ja. Genau.
BTF-Moment.
Genau. Oder bei Twins hat er auch mitgespielt. Twins-Zwillinge.
Den habe ich im Kino damals gesehen, glaube ich.
1988?
Ach nee, Quatsch. Dann du warst Junior.
I'm so
sorry. Auf jeden Fall, was mit Schwarzenegger, was du nicht. Nee, stimmt. Junior war das. Genau. Aber bei Twins, der ist mir auch.
Nee. Genau, Twins, America, also er hat wirklich so viele Auftritte bis ins Jahr 2020 rein. Und ja, auch Stand By Me hat er ja auch mitgespielt. Also der ist ein sehr bekanntes Gesicht. Okay.
Vielleicht habe ich mich gar nicht für den so groß interessiert, weil er mir so unsympathisch war, der
Film. Er macht aber gut, ne?
Ja, also.
Darüber wird auf jeden Fall noch zu reden sein, definitiv. Ja, ich denke, wir haben es jetzt zusammen, vielleicht noch ganz kurz am Rande, wir haben noch Clue Gallagher als Ken Walsh und Hope Lang, die Cheryl Walsh, also die Eltern von Jesse. Genau. Ja, ansonsten, was sagt denn eigentlich das Lexikon des internationalen Films zu diesem Film? Ich verlese mal ganz kurz. Das Lexikon des internationalen Films kritisiert, dass der Film, in Anführungszeichen, schamlos die Versatzstücke des Horrorfilm-Genres ausbeute. Aufgrund seiner unentschiedenen Inszenierung sorgte er für unfreiwillige Komik. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dieses Zitat mal jetzt noch mit reinzunehmen. Und ich würde da vielleicht auch einfach mal gleich die erste große Tür aufstoßen. Der Film wird kontrovers besprochen und unterschiedlich aufgenommen. Und der Film, und das hatten wir im Vorgespräch gerade so, der will halt unbedingt was anderes sein als der erste Teil. Der will sich unbedingt loslösen von diesem ersten. Der will sich emanzipieren. Ja. Und die Frage ist tatsächlich, wie macht der denn das eigentlich? Also was macht der Film jetzt hier so anders? Und warum wird das dann auch kontrovers besprochen?
Ja, also das will er definitiv. Na, es ist, wir hatten es ja im Vorgespräch schon gehabt. Für mich war es interessant, den Film sich nochmal anzuschauen. Wir haben jetzt das Jahr 2022. Ich schaue mir einen Film an, der damals als zweiter Teil einer erfolgreichen Serie herausgekommen ist, wo keiner wusste, in welche Richtung wird es dann irgendwann mal gehen. So, das ist natürlich immer so ein zweiter Teil, so ein tricky Moment ist für so eine Filmreihe. Wir hatten vorhin kurz über Terminator und Terminator 2 gesprochen. Gibt da dann so eine Meilensteine, wo du sagst, der zweite ist besser, was jetzt auch wieder diskutabel ist. Hier wusste ja damals niemand, okay, in welche Richtung geht denn das? So, von der Story her ist es, ja, das gleiche Wasser, mit dem gekocht wird, aber wie wird es umgesetzt? Da ist wahrscheinlich dann auch nochmal der wichtige Fakt, warum Wes Craven hier nicht mit im Boot ist, weil wir ja hier einen dieser Main-Unterschiede haben, dass Freddy Krueger hier dann in die Realität reinkommt. Mhm. Und das ist halt so das, für mich dieser Aha-Effekt. Ich habe gestern lustigerweise einer Bekannten von mir versucht, die überhaupt gar keinen Plan von Nightmare on Elm Street hat. Ich musste ihr im Schnelldurchlauf Teil 1, Teil 2, Teil 3 kurz erklären, was die Unterschiede sind, wie, was, wo, was ein bisschen tricky war. Für mich war es, in Teil 1 ist es der Mann, der die Jugendlichen im Traum umbringt. Jetzt haben wir dort bewegende Bettdecken in der Gefängniszelle oder eine Person, die an die Decke gezogen wird, und es ist physikalisch nicht erklärbar. Bei Teil 3 wiederum haben sie es ganz geil gemacht, dass die Jugendlichen Suizid begehen, indem sie auf Hausdächern rumlaufen, vom Hausdach springen oder sich dann irgendwie ihren Kopf in den Fernseher reinschlagen. Jetzt sind wir bei Teil 2, wo es eine vollkommen andere Geschichte hat, wo wir feststellen, okay, ist es jetzt Freddy Krueger? Ist es jetzt, also wer bringt hier die Leute um? Wie funktioniert das Ganze? Da werden wir wahrscheinlich dann nachher nochmal intensiv drauf eingehen, weil ich da so 2, 3 Punkte habe. Und dann natürlich, das war wahrscheinlich, wo du jetzt drauf ansprichst, ist diese popkulturelle, kann man so sagen, ja, popkulturelle Sache des Hauptdarstellers und keine Hauptdarstellerin. Es wird eine männliche Scream Queen und keine weibliche. Und wir haben hier diesen sehr, sehr in-your-face homosexuellen Charakter da drin in dem Film. Was ja auch eine der größten, also Kontroverse ist ein falsches Wort, aber einer der größten Punkte ist, wenn du über weltweit wahrscheinlich über Horrorfilme, mit Horrorfilm-Fans sprichst, und es geht um Nightmare on Elm Street Teil 2, ist wahrscheinlich das erste, das ist doch der homosexuelle Horrorfilm, das ist die Tanzszene in seinem Jugendzimmer, das ist die Lederbar-Szene, und das ist, glaube ich, das. Also wenn du auf einen Punkt bringen willst, kannst du sagen, wenn du zu jedem nur ein Schlagwort sagen willst, der homosexuellste Horrorfilm der Welt. Das ist Nightmare on Elm Street 2.
Okay, das scheint ja auch irgendwie so Common Sense zu sein. Wir werden dann nochmal wirklich genau auf diesen Punkt nochmal eingehen. Da haben wir ein extra Kapitel. Aber ich wollte tatsächlich schon mal vorfühlen. Also wir beide, wir mögen den. Das können wir gleich schon mal vorweggeben. Wir beide mögen den und wir werden der Sache heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, der Film ist ja so auf dem Papier, wenn man den so objektiv betrachtet, ja eigentlich nicht wirklich gut auf verschiedenen Ebenen und trotzdem funktioniert. Bevor wir da heute mal so richtig reingehen in die ganzen Sachen, vielleicht mal ganz kurz noch eine Zusammenfassung, um was es eigentlich geht in Nightmare on Elm Street 2. 5 Jahre sind vergangen, seit Freddy Krueger in der Hölle verschwand. Doch nun wird ein neuer Bewohner der Elm Street von den Visionen des Dämons verfolgt. Und als es Freddy gelingt, vom Körper des Jungen Besitz zu ergreifen, kehrt er aus der Totenwelt zurück, um die gesamte Stadt in blutiges Chaos zu stürzen. Ja, was für ein Teaser auf diesen Film. Ich bin immer noch geschockt.
Kann man wahrscheinlich auf gefühlt 80% sämtlicher Teenager-Slasher-Movies hinten draufschreiben.
Kann man so sagen,
ja. Aber es ist auch noch lustigerweise zu dieser Kritik, die du vorhin vorgelesen hast. Also, ich meine, es ist ein Horrorfilm. Da kann man jetzt nicht verlangen, dass da jetzt riesengroße Plot-Twists kommen oder irgendwas Tiefgründiges. Teenager, Mord und Totschlag, die Kasse klingelt. Punkt.
So ist es. Und das hat sich auch New Line Cinema gesagt, denn die hatten ja damals den Nightmare on Elm Street. Den wollte ja keiner machen. Selbst Disney hat dann irgendwann gesagt, können wir machen. Aber der musste auf PG-13 runterbekommen, lieber Wes. Und dann ist er weit auf die Suche gegangen. Und der Bob Shay, also Robert Shay, aber wird ja gerne Bob genannt, hat alles auf eine Karte gesetzt, gesagt, den machen wir mit dem letzten Geld, was wir uns zusammenleihen konnten.
Ich kann sagen, waren die nicht kurz vor Exitus und haben gesagt, okay, das ist jetzt das letzte Projekt, was wir machen können und wir kratzen jetzt noch Kohle zusammen.
Ganz, ganz genau. Ja. Und nach dem anhaltenden Erfolg, also es ging ja ganz gut durch die Decke, hat man sich gesagt, okay, wir haben keine neuen Projekte gerade auf der Pfanne. Heißt also, da muss jetzt ein zweiter Teil halt her. Wir müssen jetzt hier die Kuh melken. Genau. Und der Plan ist ja offensichtlich aufgegangen. Der hat 3 Millionen gekostet.
Genau, 3 Millionen war das Budget und das Box-Office waren 30 Millionen.
Das war also dieser zweite Teil ist vor allem auch der Grundstein für diese Reihe. Man sagt immer, der erste wäre ja der Grundstein. Das ist der Grundstein natürlich für das Source Material. Aber dass die Reihe fortgesetzt werden konnte, war der zweite. Vor allem der Erfolg von dem zweiten. Normalerweise gibt man immer so von maximal 70% gibt man ja aus, Einspielergebnis im Vergleich zum ersten, aber hier war das ein bisschen umgekehrt.
Selbst wenn man jetzt sagt, okay, es ist aufgrund der Kontroverse, die dann danach kam, jetzt ein Punkt zu sagen, ah, wir sind nicht ganz zufrieden mit Teil 2, ist es ja erst recht nochmal zu sagen, okay, wir machen einen neuen Teil 3, der ja mit der erfolgreichste oder der am meisten den Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Also ohne Teil 2 hätte es die komplette Reihe nicht gegeben und ohne Teil 2 hätte es auch nicht diesen Anspruch gegeben, wir müssen jetzt mal noch einen dritten machen, der noch ein bisschen heraussticht, weil Teil 2 so kontrovers war.
Genau. Auf jeden Fall ein wichtiges Bindeglied und ein wichtiger Film für diese gesamte Reihe. Und wer die letzte Folge gehört hat, der wird ja rausgehört haben, dass wir, wenn es um die Deutung des Films geht, des ersten Teils geht, dass man nie so genau wirklich sagen kann, was ist jetzt Realität, was ist Traum, das verwischt die ganze Zeit und der Film lässt auch eine Lesart zu, dass das Gesamte eigentlich nur ein Traum wäre. Und hier in diesem zweiten Teil hat man sich komplett von dieser Ebene verabschiedet. Und das ist auch mit einer von diesen kontroversen Punkten, denn der Film verlässt sich hier auf die typischen, ich sag mal, zu der damaligen Zeit Genre-Tropen und Erzählmuster, weil hier gibt's eigentlich keine wirkliche Traumwelt. Jesse hat zwar Albträume, aber wir sehen seine Albträume eigentlich gar nicht. Und wir haben es hier mit einem Freddy zu tun, der einfach nur über ihn in die echte Welt kommen möchte. Und das wird auch in dem Fall noch nicht mal wirklich gut erklärt. Und da würde mich tatsächlich mal so deine Meinung mal dazu interessieren, wie du das vor allen Dingen auch im Kontext zum ersten so siehst. Stört dich das da sehr oder?
Ja. Also ich finde den zweiten genau aus dem Grund, was du jetzt gerade angesprochen hattest, dass Freddy über Jesse Kontakt aufnimmt und auch ihn dann fremdsteuert, finde ich die genialste Idee. Ich habe vorhin ja kurz drüber gesprochen, bei Teil 3, die Kids sind schlafwandelnd und bringen sich selber in den Tod, finde ich eine absolut geniale Idee. Bei Teil 1 fand ich es ein bisschen weird zu sagen, okay, es bewegen sich hier irgendwelche Bettdecken in irgendwelchen Gefängniszellen. Aber in dem Gesamtkontext zu sagen, ist keine Ahnung, ein Traum gewesen, dein erster Teil, dann passt das auch wieder. Da bin ich auch damit absolut konform. Für mich ist von allem drum und dran, von der gesamten Reihe, und man wusste ja zu dem Zeitpunkt, als der Film gemacht worden ist, nicht, dass da so eine Reihe bei rauskommt, am genialsten. Weil, wie geil ist denn das bitte, zu sagen, da ist ein Jugendlicher, der hat Albträume, der schlafwandelt und bringt in seinem schlafwandelnden Status, bringt ja die Leute um. Und das ist das, wo ich sage, genau so muss es sein. Das ist die perfekte Conclusion zu sagen, also eine fantastische Geschichte, dass jemand im Traum die Leute umbringt. Das ist für mich für die gesamte Nightmare on Elm Street Reihe mit allem drum und dran. Ob das jetzt die Serie ist, ob das jetzt der siebte Teil der Serie auch so eine verrückte Metaebene hat. Ist es für mich neben Teil 3, wo die Kids sich selber umbringen, tatsächlich die befriedigendste Erklärung für so einen Meta-Wesen wie Freddy Krueger das ist. Und am Anfang, und das ist wieder das, wie schaut man sich diesen Film an, mit dem Wissen, dass es da noch 4, 5 und 6 als Teil gab. Wenn man sich den Film anschaut, man sieht in der einen Szene, Jesse wacht auf, er ist wieder verschwitzt, es ist wieder warm, er geht aus dem Haus raus, er sieht irgendwo im Keller von dem Haus, in dem er wohnt, irgendwas brodeln im Keller, wo du dir denkst, also wenn ich nachts aufwache im Haus meiner Eltern und ich höre und sehe, dass irgendwo im Keller jemand gerade was zündet, dann kriege ich da Panik, weil ich nicht weiß, was macht der fremde Mensch da. Er geht dann natürlich fremdgesteuert und neugierig da in den Keller und sieht, ach nee, da war ja gar nichts und findet diesen Handschuh. Wo du dann am Anfang denkst, das ist ein Traum, das ist kein Traum, es verwischt miteinander. Ah, jetzt findet er diesen Handschuh. Geil. Jetzt formt sich dieses Bild. Jetzt ist diese erste Connection da. Und da fand ich es, bis auf zwei, drei Punkte, die wir dann auch später besprechen werden, fand ich es genial, weil du wirst mitgenommen auf die Reise. Und am Anfang denkst du dir ja, und gerade wenn wir jetzt in Richtung Teil 4, Teil 5 gehen, wo ja so ein, zwei Momente sind, wo du nicht weißt, warte mal, sind wir jetzt im Traum, sind wir in der Realität, wo du so ein bisschen dieser Mindfuck für den Zuschauer da hast. Aber hier kriegst du relativ schnell mit, alles klar, Freddy Krüger nimmt sich diesen Jungen an und er spricht und mordet durch ihn. Das ist das, wo ich sage, Halleluja, ist die geilste Entscheidung gemacht für mich, Nightmare on Elm Street 2 als einen der besten überhaupt.
Okay. Das ist natürlich eine gewagte Aussage im Vergleich zu, sagen wir mal, 80% des Internets, die dir da sehr wahrscheinlich widersprechen werden. weil das Clevere an dem ersten Teil ist ja tatsächlich, dass er das so geschickt konstruiert mit diesen Traumwelten und dass der seine Opfer in ihren Träumen auch noch tötet, das perfide. Und hier verzichtet man ja komplett drauf. Das heißt also eigentlich der Unique Selling Point, ja, in der Managersprache. Der USP ist hier ein anderer. Der wird ja einfach ignoriert. Da sagt jemand so, nee, da müssen wir noch mal drüber gehen, da müssen wir noch mal nachjustieren. Und ich finde, es ist tatsächlich eine vertane Chance. Weil aus Drehbuchsicht ist das wirklich so und Produktionssicht, man macht sich hier super einfach. Also man macht sich wirklich, wirklich einfach. Auf der anderen Seite, es funktioniert. Und das rechne ich ja dem Film ja auch an, deswegen mag ich den halt auch, es funktioniert. Aber es ist schade, weil man hätte tatsächlich hier ein bisschen mehr machen können. Also die Möglichkeit, einfach in einer Traumwelt, also vor allem mit Traumlogik zu arbeiten, das ist doch eigentlich genau das, wonach jeder Filmemacher sich sehnt. Also sagen, okay, wir können hier die Grenzen tatsächlich sprengen. Und wenn ich irgendwas jetzt nicht sofort verstehe, es ist nicht schlimm, es ist hier eine Traumlogik. Und dieses Surreale, das fehlt dann schon so ein bisschen. Und da kann ich diese 80% im Internet dann doch schon verstehen, wenn sie sagen, okay, auf der anderen Seite, und da gebe ich dir auch wirklich recht, für den Film an sich selber funktioniert das aber auch wiederum sehr gut.
Also stimmt, also das ist jetzt auch gerade für mich so ein Aha-Effekt, klar. Weil wenn man es jetzt vergleicht mit den anderen Filmen, und da ist für mich Teil 3 besticht also raus, ne? Deswegen werde ich ja wahrscheinlich relativ häufig jetzt heute nochmal darauf zu sprechen kommen. Für mich waren aber dann in Teil 4 und 5 die Fantastereien und diese Traume, die du gerade angesprochen hast, das war mir dann too much. Also das ist dann das, wo ich mir sage, oh, jetzt drehen sie durch. Und deswegen hat Teil 2 für mich immer nochmal so eine Sonderstellung. 4 und 5 sind ja wirklich absolut durchgeknallt und geil. Also kannst du nichts gegen sagen. Aber ja, gebe dir vollkommen recht, aus Sicht des Regisseurs, der Filmeschaffenden, hättest du so viel draus machen können. Ne? Mhm. Vielleicht war es auch einfach die Entscheidung zu sagen, okay, der erste war jetzt ein Lucky Punch. Der zweite, oh Gott, wir müssen jetzt dem Publikum was Neues bieten. Mit einem Drehbuch, ich gebe dir vollkommen recht, man hätte mehr draus machen können, aber da sind wir wieder bei dem Thema, aus welcher Sicht begutachtet man das Ganze? Dass man nur weiß, es ist jetzt gerade Teil 2 oder es gibt diese gesamte Reihe. Mhm. Und da sticht er für mich raus, weil das der Einzige ist, der meiner Meinung nach die Eier hat, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie dem Publikum erklären, warum das so passiert. Also der hat
für diese, ich sag mal, diese dieses ganze Mysterium um Freddy Krüger, um diesen Kindermörder, kriegt man hier gar nichts hier erzählt. Null, überhaupt gar nichts. Der ist eigentlich fast wie so eine Art Randfigur, so eine Horrorfigur wie so ein Frankenstein oder so ein klassisches Filmmonster. So wird er hier auch wirklich dargestellt. Vielleicht so ein bisschen so Dr. Jekyll und Mr. Hyde Moment. Denn was der Film schon versucht, ist ja auch, und da werden wir noch in einem großen Punkt noch mit reingehen, ja schon Freddy Krüger als Metapher zu nehmen für das entweder das Böse oder das andere in einem selber. Versucht er schon, aber und ich denke, das ist ein typischer Produzentenfilm. Ja, da ist jemand auf dem Regiestuhl, der eben halt auch ausführen kann. Hier ist ein Drehbuch, das ich würde sagen, das ist noch nicht richtig fertig, dieses Drehbuch. Da fehlt es an allen Ecken und Enden, das merkt man auch am Ende selber. Ja. Und der Produzent will diesen Film durchdrücken und da brauchst du keinen Regisseur, der intellektuell ist und einen Film intellektuell durchleuchtet. Den brauchst du nicht, sondern du brauchst tatsächlich jemanden, der das abdrehen kann.
Du brauchst einen Handwerker, in der kürzeren Zeit, wie du vorhin schon sagtest, die Kuh melden und so schnell wie möglich nachschieben, bevor jetzt eine andere Firma, das haben wir ja ganz oft, gerade im Horror-Genre, da ist eine Figur, ich meine, was haben wir denn jetzt? Wir haben Jason, wir haben Freddy, wir haben Michael Myers, wir haben Pinhead, alle möglichen Figuren. Und jeder bringt irgendwas raus. Und gerade in den 80ern, wo das alles so schnell rausgehauen wurde, ging es einfach nur darum, der hat das Handwerk, der kann das, der macht das, fertig. Wir fangen sofort an, bringt genau das Ding raus, wir müssen Geld bringen.
Genau. Das ist es. Und ich möchte jetzt auch natürlich Jack Scholder definitiv nicht seinen Intellekt absprechen. Im Gegenteil. Aber er selber sagt ja auch von sich, dass er wirklich dieses Handwerk, dass er selber auch der Handwerker ist, sagt er selber halt auch. Und er weiß, wie das Business funktioniert. Und er ist auch deswegen angestellt, weil er weiß, wie das Business funktioniert. Und hier müssen keine logischen Fragen gestellt werden oder die Logik durch hinterfragt werden, sondern hier geht es sich darum, drehen wir das Ding halt ab. Und tatsächlich, da gibt es jetzt ziemlich viele Punkte und da steigen wir gleich mal ein. Einer von diesen ganz großen Punkten ist...
Ja, das ist jetzt über die Jahre hinweg die ultimative Frage, Kontroverse, das, um was sich halt alles dreht, was wir schon sagten. Nightmare on Elm Street 2 fragt weltweit irgendwo jemanden bei irgendeiner Convention, ach, das ist der homosexuelle Horrorfilm. Ja, genau. Warum? Weil es wird sowohl, wenn man sich Interviews anschaut oder irgendwo nachliest etc., wird es als... Ist das eine Coming-out? Also das Verrückteste, was ich wirklich gehört habe, dass es eine Coming-out-Story des Jesse in dem Film ist, der mit seiner Sexualität quasi diese Transformation vor sich nimmt, kurz vorm Coming-out. Es gibt Szenen, wie er sich mit Lisa rumknutscht und dann flüchtet aus der Situation und dann zu seinem Kumpel Greedy verschwindet, wo man sagt, okay, man könnte jetzt reininterpretieren, okay, er knutscht ein Mädel, es ist ihm unbehagen und er geht zu seinem besten Freund, der auch noch oberkörperfrei verschwitzt. Das Thema Schwitzen müssen wir nachher auch nochmal eingehen, weil das ist auch nochmal so ein Stilmittel. Der verschwitzt in seinem Zimmer liegt und an der Wand ist ein Limahl-Plakat und es ist halt alles so eine dezente, unterschwellige, homoerotische Stimmung. Auf der anderen Seite sage ich mir, okay, wenn ich, und das sind ja als Teenager, wenn ich mit 15 Jahren das erste Mal mit einem Mädel intim werde und bin überfordert mit der Situation, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal mit meinem besten Freund quatschen und sagen, scheiße, mir ist da was passiert, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da würde ja auch niemand sagen, okay, bist du ja eventuell kurz vor deinem Coming-out, weil du es nicht hingekriegt hast, das Mädel ordentlich umzukriegen oder so. Deswegen ist es für mich nicht so obvious. Auf der anderen Seite, da wirst du wahrscheinlich noch was dazu sagen können, dass da viel zu viel In-Your-Face-Szenen sind, die diese Kontroverse ultimativ stützen. Und meine, ich sag mal so, ich gehe da so sehr jungfräulich an die Sache. Ist ein lustiger Teenager-Film, die haben anstatt einem Mädel diesmal einen Jungen als Hauptdarsteller. Und jetzt kommst du.
Jack Scholder sagt selber, dass er das nie darin reingelesen hat. Wir haben das Skript gesehen. Wir haben gesehen, wie es umgesetzt worden ist. Es sind so viele Dinge da drin und man muss halt wirklich echt schon eine wahnsinnig riesengroße, dicke, fette Brille aufhaben, um das nicht sehen zu können. Also auch als Regisseur, dass du das selber nicht siehst. Er sagt selber, dass er das so nicht gesehen hat und so auch nicht inszeniert hat. Das sagt er selber auch auf On Record hier bei der schon erwähnten Doku. Wenn du das nicht siehst, das geht doch nicht. Du musst doch sowas erkennen. Du musst das spüren. Du bist an dem Set. Du siehst das Set-Design. Du siehst die Schauspieler. Du drehst diese Szenen mit diesen nackten Körpern. Wie oft wird irgendwie auf dem nackten Hintern mit irgendwas gehauen? Wie oft siehst du schwitzende, nackte Männer? Fragst du dich dann beim Dreh dann nicht einfach so, was machen wir denn hier eigentlich? Machen wir hier gerade einen Werbespot für Sportswear oder weißt du, was ich meine? Also man muss es doch eigentlich sehen, aber er hat es halt nicht gesehen. Und dadurch, dass er selber sagt, dass er das niemals so konzipiert hat und dass das auch nicht intendiert war, muss ich halt einfach sagen, okay, es ist aber so offensichtlich, denn dein Ausstatter, der war definitiv homosexuell und der hat auch dafür gesorgt, dass hier und da das ein oder andere kleine Indiz halt auch mit zu finden ist und zu sehen ist. Und er hat es halt auch gar nicht gesehen. Und meine Güte, der Hauptdarsteller, auch er ist selber ja auch homosexuell.
Stimmt, ja, und das war dann das, was ich mal gelesen hatte, dass es dann für ihn der Door-Opener war, sich da dann entsprechend dann auch zu outen. Jetzt ist für mich aber auch das Thema, wir sind Mitte der 80er, ja, in einem frühen Amerika. Mhm. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das zu der Zeit damals noch gar nicht so ein Thema war. Im Sinne von, wenn man sich jetzt aus einem Gefilde kommt, wo man sagt, damit habe ich jetzt nichts groß am Hut, keine Berührungspunkte, das ist ja wirklich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er da einfach gesagt hat, ich mache so einen Film, ja, jetzt haben wir mal was, was wir den Mädels zeigen können, ne? Sonst haben wir immer nur irgendwelche Szenen, wo halt halbnackte Brüste in den ganzen Nerdfilmen zu sehen sind oder Highschool-Filmen. Ich erinnere nur an Fast Times at Richmond High, Phoebe Cates, die aus dem Pool rauskommt, für alle Jungs, für alle Männer, die Szene. Und da dachte ich mir, als ich es gesehen habe, und kann ich mir gut vorstellen, dass damals so war, dass die sagen, naja, wir müssen jetzt mal die Jungs auch mal ein bisschen schön darstellen und den Mädels mal ein paar Schauwerte zeigen. Denn überall siehst du immer nur Frauenärsche und Titten, auf Deutsch gesagt. Und da ist es vielleicht auch mal nicht schlecht, dass man mal den Jesse sieht, wie ihm die Sporthose auf dem Platz runtergezogen wird und dann kommt der Jogmail zum Vorschein. Also diese Sportswear, wo der Arsch frei ist und durch die Stripes gehalten wird oder dann mal ein verschwitzter Typ. Das sind alles noch so Punkte, wo ich sage, okay, das ist noch sehr innocent, sehr entspannt. Es gibt aber dann die Szenen, die Lederbar, Coach Schneider, wie er heißt. Und da gebe ich ja recht, okay, dann, spätestens dann, hätte er checken müssen, Moment, irgendwas haut dir nicht hin. Also bei verschwitzten Körper, das ist halt immer so diese Kontroverse. Also du guckst es dir an und denkst, nee, der Film ist voll normal. Einfach nur mal ein paar Mädels und ein paar schöne Knaben zeigen. Dann, aber im Gesamtkonstrukt siehst du dann alle 5 Minuten verschwitzte Typen. Ich meine, das spielt im Sommer. Du siehst die Typen regelmäßig mit viel zu langen Klamotten. Und wenn sie mal lange Klamotten, oder wenn sie mal so ein bisschen, das Hemd ist immer aufgeknüpft. Das ist, ja, sweaty boys von vorne bis hinten. Und spätestens dann hätte er merken müssen, okay, jetzt ist es für den Anfang, für das erste Mal, würde ich mir sagen, okay, kann man ihn noch das durchgehen lassen, dass er es nicht gesehen hat.
Auf dem Papier liest sich wahrscheinlich anders, aber trotz alledem, er hat die Szenen so arrangiert mit seinem Team. Und da sind mehrere clevere Leute halt dran. Und da müssen wirklich mindestens 2, 3 Leute gestanden haben, die sagen so, yes, das geht hier durch. Cool. Also, und da muss ich wirklich sagen, es gibt viele Zufälle, die am Set passieren. Es gibt viele Dinge, die on the fly passieren, wo du hast was ganz anderes geplant und am Set musst du dann schnell umdenken und schalten und sagen, okay, wir müssen die Szene jetzt anders auflösen. Aber hier geht es vor allen Dingen auch um Dinge, die sind auch schon die standen so im Skript drin und sind auch so umgesetzt worden. Eben halt verschwitzte, nackte Männer. Bis hin zu sadomasochistische Anspielung, Andeutung beziehungsweise sogar Ausführung sehen wir ja auch noch mit drinne. Ist alles wirklich mit drinne und das war ja jetzt Mitte der 80er jetzt nur nichts Neues. Es ist so on the nose, aber es sind damit auch viele Zufälle drinne. Also zum Beispiel dieses Outfit von Bob Shea, der hier den Barkeeper spielt. Ja. Das hat er sich selber mit seinen Kindern ausgesucht. Also der ist in so einem Laden und ihm sagt, los komm Daddy, hier, nimm doch das mit den Spikes und nimm mal noch das. Und es sind wahnsinnig viele Zufälle, die dann dazu geführt haben, dass der Film jetzt so ist, wie er ist und so aufgenommen wird. Ich weiß nicht, ob das der homosexuellste Film überhaupt ist, wage ich zu bezweifeln. Da gibt es definitiv Filme, die das auch sein wollen. Aber er hat halt diese schwitzige, latente, diesen Unterton, diesen Unterbau, ja. Den hat er halt drinne. Und tatsächlich, genau aus diesen Gründen mag ich den auch, weil das ist erfrischend anders. Es ist auf so vielen Ebenen erfrischend anders, eben halt keine Hauptdarstellerin zu haben, sondern du hast den Hauptdarsteller. Und der verhält sich nicht wie so ein toxischer Typ, sondern der ist eben halt auch rücksichtsvoll. Der ist eben halt ein Junge und eben halt kein, wie es gerne gezeigt wird, so ein Basketball oder Highschool-Bully-Typ, gar nicht.
Kreuz und so, das gefällt mir halt auch ganz gut, dass die da auch nochmal auch mal zeigen, okay, es kann auch ein Jugendlicher, ein Teenager, also männlich, kann ja auch mal verletzlich sein oder verletzbar sein. Und das ist nicht immer nur dieses typische ja, die Frau in der Opferrolle. Nee, es gibt auch Männer in der Opferrolle. Und da kannst du sagen, der Film hat für die damalige Zeit unbewusst, das, was wir heute überall in aller Munde haben, dieses Thema Frauen in starken Rollen, Männer auch mal verletzlich zu zeigen, hat der dann alles schon indirekt, unbewusst alles schon mit drinne. Und das ist eigentlich, kann man sagen, wenn man heute so eine Diskussion führt, guckt euch Nightmare 2 an, viel Spaß dabei, Diskussion beendet.
Zum Beispiel. Auf jeden Fall ist das so, haben wir jetzt so für uns festgestellt, also ich finde das tatsächlich, das ist einer von diesen Punkten, die er auf der Habenseite hat, dieser Film. Ja. Und warum das irgendwie auch so funktioniert. Und da bin ich vielleicht noch bei so einem anderen Punkt. Ich mag wirklich Springwood am liebsten eigentlich in diesem Film, wie es da gezeigt wird. Ich habe wirklich dieses Gefühl von wirklich so einer Kleinstadt.
Und das genau der Punkt ist nämlich auch das, was mir so gut gefällt. Mir ist es aufgefallen, bei der einen Sequenz, wo du nicht weißt, dass es eine Traumsequenz oder nicht, kurz bevor er in diese Lederbar geht, da filmt das so unglaublich genial mit einer sehr, sehr geilen Atmosphäre, so die regnerische Straße runter. Und das ist so der einzige provinzielle Schnitt oder Bildausschnitt, den du siehst, wo du sagst, okay, hier gibt's eine Hauptstraße, hier gibt's eine Bar. Hat mich so ein bisschen ganz kurz erinnert an das Örtchen, wo Gremlins gespielt hat. Mhm. Wo du genau wusstest, es ist ein kleiner Ort, ein kleiner Hauptplatz und mehr ist da gar nicht. Da ist nicht wirklich mehr Action. Und diese Szenen in der Schule, auch immer nur so diesen Sportplatz gezeigt oder mal die Umkleidekabine etc. Und es war alles so, dass du genau wusstest, okay, hier gibt's keine großen Highways, hier gibt's keine riesengroßen Fliegen mit der Kamera über die Stadt. Und was mir auch aufgefallen ist, alleine die Kantinenszene, die ganz kurze Kantinenszene, wo es darum ging, dass Jesse ja schlecht geschlafen hat, selbst diese Kantine wirkt dort sehr gedrungen, sehr klein und ist nicht so eine riesengroße Kantine wie in Ferris Bueller Day Off oder irgendwelchen anderen Filmen, wo du weißt, ach, hier sind 5000 Schüler gefühlt am Frühstücken. Das ist alles sehr kompakt, alles sehr klein. Du spürst quasi so diesen kleinen, und da fängt es halt schon beim Intro an. Ne? Also du siehst den Schulbus da langfahren, alleine da hast du schon, du kriegst dieses Gefühl der Enge. Relativ schnell.
Das finde ich tatsächlich auch sehr geschickt gemacht. Der Jacques Heidkin, der hat auch eine, ich finde es auch sehr gut, dass sie ihn nochmal engagiert haben, dass er jetzt hier auch im zweiten Teil die Kamera machen kann. Der hat das Ganze ja auch auf Ariflex und Spherical gedreht. Das heißt also, der wusste ganz genau, wie das Format einsetzt, wie er die Stadt zeigt und sagt, okay, wir drehen jetzt draußen unbedingt, drehen wir mit Telefotolinsen, zum Beispiel, wenn der Bus ankommt, ja, so hinten aus der Ferne. Das Bild ist sozusagen fast schon zweidimensional, das ist ja platt und das fühlt sich alles gedrungen an. Und dann auch dann, also ich finde gerade den Auftakt, den finde ich ziemlich cool mit dem Bus.
Also, am Anfang ist unglaublich. Also das New Line Cinema Logo kommt, du siehst die Melodie oder diese seichte Musik geht los, die Score geht los und du spürst, da ist was im Busch. Und dann siehst du diesen Bus langfahren, du siehst diese Straße, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr heiß ist, weil das schon so ein bisschen dieses typische Bild, wenn du im Sommer auf der Straße guckst, das Klimmern siehst du dann. Und da kommt schon eine Atmosphäre durch die ersten paar Sekunden.
Ja.
Und auch eine andere Szene, als die Jungs nachsitzen müssen, im Sinne von nachliegen auf dem Sportplatz mit ihren Liegestützen da irgendwie. Auch schon diese vom Weiten, die beiden Jungs auf dem Sportplatz, du siehst im Hintergrund noch zwei, drei Leute langlaufen, du siehst noch diese typischen amerikanischen Station Wagons da noch irgendwo stehen. Das ist vom Bild her so unglaublich, ich weiß, dass du da bildtechnisch also der absolute Pfiffikus bist, dachte ich mir, okay, ich muss mich mal mit dem Thema auseinandersetzen, dass ich irgendwas dazu sagen kann. Da ist mir wirklich aufgefallen, das sieht verdammt geil aus. Und du siehst, dass da, das ist nicht einfach nur so, wir müssen mal eine Straße filmen und mal einen Sportplatz, sondern da ist wirklich, da passiert was.
Ja, und ich finde, der Heidkin, der hat ein ziemlich cooles Framing, der weiß ganz genau, wie man so ein Bild arrangiert. Und der hatte halt das richtige Auge. Und ich werde es halt immer noch nicht verstehen, warum dieser Mann halt einfach keine größere Karriere hatte. Und wirklich nur in diesen B-Produktionen geblieben und dort verheizt worden ist. Und hier zeigte mir das nochmal. Es gibt andere Szenen. Und wir werden noch auf die Negativseite noch kommen, die der Film definitiv hat. Negativseite? Genau, aber also rein, und bleiben wir gleich mal bei dem Intro. Ich finde das jetzt gerade ganz gut, weil das ich finde, wenn ein Film von Anfang an einen in eine Stimmung reinziehen kann, also dann auf jeden Fall der. Und da müssen wir hier unbedingt mal noch ganz kurz die Musik erwähnen.
Ja, also das ist dieser gesamte Ablauf vom Anfang an, ne, wie das schon, und diese Melodie oder diese Musik, die du am Anfang hörst, die kommt relativ häufig, wird die wiederholt. Das heißt, und so habe ich es mir beim ersten Anschauen auch so quasi notiert, du hörst die Musik und du weißt, irgendwas ist im Busch, irgendwas passiert, es muss jetzt irgendwas passieren. Und du wirst dann bestätigt, weil es passiert was, natürlich. Und du hast im Laufe des Films ja diese Melodie nochmal eine Wiederholung und da passiert wieder was, immer wenn diese Melodie kommt. Du siehst halt schon diesen Bus anrollen, du weißt ganz genau, irgendwas passiert. Dann sitzt Jesse da in dem Bus, verschwitzt, sieht halt aus mit seinem gekämmten Scheitel, wo ich mir denke, oh Gott, irgendwas. Es baut sich auf und du stellst fest, alles klar. Und es erinnert ja auch so ein bisschen an das Ende vom ersten Teil, als sie in diesem Convertible sitzen, wo das Dach aufgeht mit Freddy Krügers gestreiften Signaturfarben auf dem Verdeck von dem Cabrio. Und das Auto fährt weg und hier wird es wieder aufgenommen. Ja, und da weißt du ganz genau, irgendwas muss ja passieren. Ja, spätestens dann, als du feststellst, okay, der Busfahrer fährt an einer Haltestelle weg, wo eigentlich die beiden blonden Mädels aussteigen wollten, passiert irgendwas. Dann geht es über diese Bundesstraße oder diese Straße hinweg auf die Schotterpiste und dann weißt du, alles klar. Dann siehst du spätestens Freddy Krügers Handschuhe am Gangschalter und dann weißt du, alles klar. Du bist zurück, es geht wieder los und da ist mir dann auch aufgefallen, das habe ich mir notiert, als der Bus dann irgendwo feststeckt und links und rechts so die Erde aufbricht und so langsam, da hörst du Globalgesang noch im Hintergrund. Da dachte ich mir, was zur Hölle ist hier los? Du bist in einer sommerheißen Stadt. Du bist gerade dabei, dass in einer Traumsequenz sich die Hölle auftut, wo es ans Letzte, an was du denkst, ist hier ein Ozean, geschweige denn ein Walgesang. Das ist so ein Ding. Ich habe eigentlich immer ein Riesenproblem, wenn so Babygeschrei in Filmen ist. Hashtag Blair Witch Project. Bist du der Szene im Haus, wo du die Kinder, da kriege ich das Kotzen. Das ist sowas, wo du mich wirklich richtig schocken kannst. Da habe ich richtig Schiss vor heute noch. Ich bin 39 Jahre alt und habe Angst vor schreienden Kindern im Horrorfilm. Und da war genau das, wo ich sage, dieses Wahlgeschrei, oh, ging mir das unter die Haut. Das fand ich so geil, wo ich dachte, da läuft der Film vielleicht 90 Sekunden, eine Minute, was weiß ich. Ich bin schon ein bisschen drin. Und schon ein bisschen schockiert. Und das ist ein Film aus Mitte der 80er, der es schafft, dich heute noch zu catchen. Mhm.
Ich weiß nicht, was vorher da war, ob Legende von Ridley Scott, der war ja auch 85, ob der zuerst da war oder der. Aber auch da gibt es ja diese Einhörner und auch die haben Walgesänge. Das also, schien damals.
1. November ist Nightmare 2. 1. November 85 ist ja in Kinos rausgekommen.
Schwer zu sagen, was da jetzt zuerst da war, wer vom anderen abgekupfert hat oder ob das einfach damals Common Sense war. Wir müssen das ein bisschen befremdlich wirken, lass uns einfach Walgesänge nehmen. Wie findest du eigentlich diesen Effekt, wo der Bus dann auf diesen zwei...
Finde ich genial. Na klar, aus heutiger Sicht siehst du, es ist eine Modelllandschaft. Ja. Du siehst es. So, jetzt mal ein anderes Beispiel. Star Wars Episode 5, die AT-ATs auf dem Planeten Hoth. Es sind alles Modelle. Du siehst Stop Motion. Aber es sieht trotzdem verdammt nochmal geil aus. Natürlich siehst du, dass das halt, das ist wie diese Atom- oder Nuklear-Explosionsszene bei Terminator 2. Du siehst, dass da auch die Palmen umknicken und die Autos umfliegen, sind alles Modelle. Trotzdem ist es geil. Na klar, werden die da nicht irgendwo einen richtigen Bus hinstellen und das nachbauen. Deswegen, du musst dich darauf einlassen. Und ich finde es einfach genial. Das Modell oder die Modelle sind in der entsprechend großen Maßstab, dass das noch für den ersten Moment, und wenn es nur diesen ersten Moment ausreicht, um mich zu verblüffen, oh mein Gott, dieser Bus steht auf diesen Steinspitzen da irgendwie drauf. Und wenn es nur für eine Sekunde ausreicht, mir zu sagen, krass, ah, ist ein Modell, na klar, ist ein Modell, selbstverständlich, aber es reicht, und das fand ich so geil, so gespenstisch, weil das ist genau das, und das hat mich an meine eigene Jugend und Kindheit erinnert, diese ganze Szene, deswegen hat sie mich emotional so gepackt. Ich hatte mal eine Zeit lang, ja, so mit 12, 13, einen, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, wiederkehrenden Albtraum. Der kam gefühlt jede zweite Nacht. Ich sitze, der Traum geht los, ich sitze in einer Achterbahn, die dreht sich immer schneller, 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 schneller. Irgendwann reißt die Gondel ab, fliegt durch die Luft und kurz bevor die Gondel auf dem Boden aufprallt, wache ich auf. Und das ist wirklich Real Talk, das ist mir wirklich als Jugendlicher passiert. Meine Eltern sind sogar mit mir zum Arzt gegangen und haben gesagt, ja, das ist relativ normal. So eine Storys haben wir ganz oft. Das ist so im pubertären Kreislauf, dass man das hat. Ja, da hat meine Mom mir damals erzählt, sie selber hatte auch mal einen wiederkehrenden Albtraum. Das hat ein bisschen angehalten, dann war das weg. Aber genauso habe ich mich wieder gefühlt. Da war wieder dieses Gefühl, hier ist was. Und wenn dieser Bus da oben steht und kippt hin und her und du siehst ja auch Jesse und die beiden Mädels, die mit dem Bus sitzen, wir kommen ja nicht raus. Also selbst wenn wir jetzt hier die Tür auftreten und wollen raus, rechts, links, vorne, hinten ist Abgrund. Freddy Krüger steht auf, kratzt mit seinem Handschuh da an der Decke von dem Bus. Und es ist so eine klaustrophobische, ekelhafte Stimmung. Du bist, also sowieso ist ja immer ganz oft so, diese Schulbus-Szenen. Das ist ja bei Jeepers Creepers auch so. Gibt es auch so eine Szene im zweiten Teil, glaube ich. Im Bus bist du gefangen. du kommst nicht raus, irgendwas ist da.
Oder jetzt aktuell gerade checkt das Chainsaw Massacre,
ja, der neue. Ja, genau, in der neuen, diese Bus-Szene, wo dann auch plötzlich keiner, wo du denkst, naja, mach doch die Tür auf, ich spring raus. Na nee, wir haben es so genial gelöst, wenn du die Tür aufmachst, du hast ja diesen Emergency-Exit, der mal am Ende des Busses, ja, mach doch, aber unten hast du halt, keine Ahnung, einen freien Fall, 500 Meter. Das ist so, wo ich mir sage, also richtig dicke Eier, der Anfang.
Ich mag den auch sehr. Es geht tatsächlich schon mit den Credits los. Ich mag einfach schon, wie das Logo eingeblendet, ja, wird und mit diesen Kratzgeräuschen noch dazu.
Dieses Freddy's Revenge ist so 80s as fuck, so, ja, in your face, wo, also, du denkst, du könntest in dieser Font, in dieser Schriftart, ja, hättest du auch einen Robocop-Titel einblenden können.
So ist es. Und du, also was Stranger Things sich tot kopiert hat, da kommt's her.
Ja.
Das ist es. Und gerade der Anfang, der schafft mich stimmungsvoll so, bringt nämlich in den Film rein. Und dann haben wir nach der Szene einen Matchcut und wir, ja, sehen, wie dann in der Tomate geschnitten wird.
Und das ist so genial. Das ist so eine, und das habe ich dann in einigen Filmen später, weiß nicht, ob die es erfunden haben, sind in Anführungszeichen diesen Schnitt.
Nee.
Das sieht man ja relativ häufig, dass mit sowas da gearbeitet wird. Mir fällt jetzt spontan, weil ich es in so vielen Filmen schon gesehen habe, dass irgendwie, keine Ahnung, Jurassic Park, wo ist die Ziege? Schnitt, und die sitzen da und essen gerade irgendwie ihre Sachen. Wo ich mir sage, es sind so diese typischen, nee, Quatsch, das war die Velociraptor-Szene, wo die den gefüttert haben. Der Velociraptor wird gefüttert und dann plötzlich kriegen die ihr Essen hingestellt. Wo ich denke, ja, diese, aus so einer krassen Slasher-Szene wird dann plötzlich was vollkommen Triviales wie geschnittene Tomate. Finde ich genial.
Matchcut. Nee, gibt's tatsächlich schon sehr lange. Der gute Sergei Eisenstein hat das damals schon in den 20er Jahren schon gemacht.
Und okay.
Genau. Ich finde, sowas ist immer cool. Ein Matchcut ist immer geplant. Ist auch drehbuchseitig. Und das heißt also, ich verbinde jetzt einfach hier mal zwei Dinge miteinander. Und sehr schön gemacht. Und hier kommen wir wirklich zu einem von diesen Punkten, wo ich wirklich sage, so die Innenszenen, also fast alles, was inne ist, was Küche, Stube in diesem Haus ist, das fühlt sich wirklich einfach an wie 80er-Jahre-Sitcom, Fernsehstudio.
Exakt. Also als ich diese, und gerade dann, wo wir dann wahrscheinlich jetzt definitiv bald auch drauf kommen werden, die berühmte Bird-Scene, als du auch noch aus so einem POV-Shot aus der Sicht des Vogels dieses Wohnzimmer siehst, ich dachte mir die ganze Zeit so, ist das hier Portamöbel anno 1985? Wir stehen ja in so einem Anschauungswohnzimmer. Also da kommt es wirklich wieder in your face, wo ich denke, boah, scheiße, sieht das schlecht aus, aber ist zum Glück, man kann es dem Film verzeihen.
Mhm. Also ich habe wirklich meine Probleme mit den Innenszenen. Das liegt vor allen Dingen auch daran, die sind natürlich auch entsprechend geleuchtet. Das ist sozusagen so ein ganz, ganz klassisches, neutrales Ausleuchten, wie du das auch bei so einer Soap hast oder bei irgendeiner Sitcom. Und da kommt natürlich auch eine Stimmung auf. Und hier gibt's expositorische Dialoge, wo uns die Zusammenhänge nochmal erklärt, warum sind die denn eigentlich da? Was macht der? Wie alt ist der? Wo geht der hin? Und das sind wirklich so die Momente, wo du denkst, okay, nach diesem starken Anfang ist das Erste, wo ich das Gefühl habe, so, okay, das ist jetzt aber gerade nicht sehr geschickt. Und spätestens genau an solchen Stellen in diesem Haus, die ganze Exposition, die wird einem mehr oder weniger vom Leib geknallt und du musst deal with it und musst da ein bisschen durch. Und vor allen Dingen, hier merkt man auch immer gerade das Drehbuch. Also das Drehbuch ist tatsächlich, also das, da hätten mindestens noch 2-3 Leute noch mal drüber gehen müssen. Das ist auch ein Fehler, den man sehr bereut hat und den man im dritten Teil definitiv besser gemacht hat. Ja, da werde ich dann noch mal drüber sprechen mit dem Stanley. Aber hier hat man das stark vernachlässigt. Und ich würde diesen Punkt Drehbuch auch ganz kurz gleich zum Abschluss bringen. Es gibt wirklich nicht viel zu sagen, denn das ist hier so ein halbgares, nicht fertiges Drehbuch. Das sind Produzentenideen. Du hattest ja auch schon gesagt, es gab ursprünglich mal eine andere Idee, die sie dann in den fünften mit überholfen haben.
Genau. Ursprünglich soll es ja so in Richtung Rosemary's Baby gehen, dass die Familie zieht ein in das Haus von Nancy Thompson. Haben wir das eigentlich schon erwähnt, dass Nightmare 2 5 Jahre nach Teil 1 spielt? Gut, dann haben wir das jetzt. Also wir sind rein theoretisch in der im Wendejahr, 89 theoretisch, ne, was so ein bisschen weird ist. Auf jeden Fall war die ursprüngliche Idee des Drehbuchs, dass die Familie zieht ein und die Mutter ist schwanger und Freddy Krüger schafft es irgendwie, sich dem Kind im Mutterleib anzunehmen und dieses Kind entsprechend dann zu wenn das Kind besessen ist, es zu besetzen, es zu invaden, haben sie es im Englischen gesagt, genau, he invades the baby. Was wir dann später in Teil 5 hatten, da hat er sich aber dann eine der Executives, Sarah Reischauer, gegen ausgesprochen, weil die zu dem damaligen Zeitpunkt selber schwanger war und gesagt hat, sie kann es nicht gutheißen, dass eine schwangere Frau mit einem besessenen Baby am Start ist. Deswegen, so wie wir es jetzt hier hatten, Jesse, so wie es ist, und ich gebe dir vollkommen recht, ne, wenn man darauf kommt, man merkt ab einem gewissen Punkt, okay, jetzt müssen wir durchrushen, jetzt müssen wir uns da irgendwas finden, warum und wieso, und gerade auch nochmal zu diesen Sets, was du gesagt hast, das Wohnzimmer, Jessys Raum, wo das Bett so total bekloppt und absolut unnatürlich in der Ecke steht, und spätestens Greedys Raum, der ja der schwitzt ja förmlich, wo wir beim Thema sind. Greedys Raum schwitzt ja nach 80er Jahre Trivia. Also, das wird ja selbst jetzt Stranger Things Staffel 4 sind ja nicht so pervers und macht so ekelhaft 80s. Und da habe ich schon nicht meinen Frieden mitschließen können. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist Möbelkatalog IKEA 86, 85 Saison. Wir bauen das so, dass es irgendwie passt.
Greedys Raum fand ich tatsächlich noch ziemlich cool irgendwie, war auch cool geleuchtet irgendwie, aber ja, also das hier, die Popkultur hat da auf jeden Fall ganz viel Einzug da drinnen gefunden. Und witzig ist, dass das aber wiederum Nightmare on Elm Street 2 auch zu so einem wirklich 80er-Jahre-Zeitdokument macht. Also, wenn ich eine Liste erstellen müsste, für jemanden, der die 80er-Jahre nicht kennt, mit 20 Filmen, wäre das tatsächlich definitiv noch einer von den Filmen, sagen, wenn du wissen willst, wie die 80er mal waren, so hier in den Staaten, das wäre einer von diesen Filmen, den ich jemandem zeigen würde. Da ist der erste fast noch ein bisschen zeitloser.
Ja, der erste hätte jetzt rein theoretisch, jetzt mal abgesehen von der Klamotte und dem, was du so siehst, der hätte jetzt auch so ein 76er, 77er Machwerk sein können. Vom Style her und von so, wie sie es gemacht haben. Und wenn wir diese, gerade wieder in Jessys Raum, diese Aufräumszene, wie er dann anfängt zu tanzen, wo dann auch wieder diese riesengroße, diese homosexuellen Attitude reingeschmissen wird, das ist so MTV as the fuck. Es ist wie so ein, wie es manchmal so bei einigen Filmen damals so war, dass sie dann tatsächlich wie so einen Videoclip noch mit reingebastelt haben. Dann haben sie auch noch ein Lied, ich hab's mir notiert, Touch Me All Night Long von der Band Wish featuring Fonda Rae. Also das ist schon diese Szene, dieser Tanz, dieses Aufräumen, das ist so ein MTV-eskes, wie du schon sagst, erzähl jemanden von den 80s, es reichen teilweise auch nur diese 3 Minuten oder 2,5 Minuten Sequenz, wie er sein Zimmer aufräumt, die Sonnenbrille, so eine Baseballlampe, ein Malplakat bei Greedy im Raum, die Tapete, würde ja morden für diese Tapete, die bei Greedy im Raum ist, dann so aus Edelstahlrohr, rot lackierte, so wie wir das früher noch kannten, hier gerade wir Wendekinder, wo dann dieser ganze Schrott, der nirgendwo anders verkauft werden konnte, also diese hässlichen End-80er Bettenmöbel, es schwitzt aus, beim Schwitzen, aus jeder Pore schwitzt es 80s.
So ist es. Die haben jetzt ganz viel über die Ausstattung geredet und wie der Film gerne aufgenommen wird, und die haben auch viel gesagt, der Film, oder ich habe das zumindest gesagt, der Film hat natürlich auch viele Dinge, die nicht so cool funktionieren. Was für mich zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, sind ein Großteil der Effekte. Die finde ich, bis jetzt auf die Opening-Szene, finde ich teilweise unterirdisch. Also ich finde die Idee teilweise cool, aber ich habe so ein bisschen so meine Probleme mit den Effekten. Denn ich sehe immer, dass es Effekte sind. Ja. Und es ist halt einfach nicht gut getrickst. Wir fangen mal mit dem was an, was obvious ist, die Vogelszene. Ja. Wir haben es im Vorgespräch gehabt. Wer bitteschön kommt auf die Idee, im Jahr 1985 eine Vogelattrappe, die übrigens so ein bisschen so Freddy Krüger-mäßig aussehen soll.
So grün-rot, der auch die Farben.
Und das Gesicht auch noch ein bisschen so modelliert, eine Angel zu setzen mit einer Angelsehne und dann rumfliegen zu lassen.
Also für die gefühlten 2 Personen, die den Podcast jetzt hören, den Film noch nicht gesehen haben, es gibt eine Szene, wo ein Vogel aus seinem Vogelbauer ausbricht und fliegt amok und hackt den Vater ins Gesicht, und dann explodiert dieser Vogel. Ja, er explodiert, er wird zum Feuerball. Wo dann noch im Film versucht zu erklären, ja, der Vogel wird Gas ausgeströmt und hin und her. Wo ich mir wirklich sage, wenn man nicht wüsste, dass es diese Szene gibt, würde man den Kopf schütteln und sagen, ihr verarscht mich doch gerade, dass ein Vogel in dem Raum rumfliegt. Ich hätte es viel geiler gefunden, wenn man sagt, okay, die nehmen jetzt, wie man das früher halt gemacht hat, den Piepmatz abdecken, dass die schlafen. Man nimmt dann dieses Tuch ab und die sind beide, hacken sich gegenseitig die Augen aus oder sind verschmolzen oder ist, man weiß egal. Aber ein rumfliegender, warum? What the fuck? Was soll das?
Genau, und jetzt eine viel wichtigere Frage, denn hätte man wirklich einen Wes Craven zum Beispiel dabei gehabt, wofür ist diese Szene eigentlich
Ja.
da? Was tut die Szene für diesen Film?
Nix, null.
Es sind für die Schock-Values drin, aber beim Dreh muss man sich doch klar gewesen sein, hier schockt überhaupt gar nichts. Wir müssen uns wahrscheinlich alle selber kaputt lachen und können das selber kaum glauben, was ja auch in Interviews auch tatsächlich auch gesagt wird. Das sagt ja wirklich ein bisschen zu Blue Gallagher, der auch sagt, ja, da steht da eben halt ein Typ mit einer Angel und hat dann diesen Vogel da drauf. Und das ist auf so vielen Ebenen halt schlecht. Und irgendwie ist es genau deswegen aber auch tatsächlich gut. Das ist so ein Trash-Faktor, der da mit reinkommt. Also ich möchte ungern eigentlich dieses Wort Trash verwenden, aber
Es passt ins Konstrukt, es passt einfach ins Konstrukt. Ich stelle es mir gerade bildlich vor, wie ein Caterer ans Set kommt und bringt dir die Kaffeepausen-Snacks und sieht, wie jemand auf einer Leiter steht mit einer Angel, da rumwedelt und denkt sich, ah, scheiße, ich soll doch eigentlich zum Set von Nightmare 2. Hier wird ein Vogel an der Angel durch den Wohnzimmer. Ich musste falsch sein. Nee, Moment, da steht ja Nightmare 2. Aber es ist drin und ich glaube, der Film wäre nicht so in aller Munde, wenn diese Szene nicht drin wäre. Also es passt bei mir ins Gesamtkonstrukt.
Ja, also das ist wiederum, also das, was eigentlich so scheiße ist, fetzt dann wiederum an diesem Film. Und es sind noch viele andere Effekte. Zum Beispiel zum Schluss das große Finale, was ja eigentlich fast gar keinen Sinn ergibt. Also es ist wirklich so, ich denke so, was passiert hier eigentlich und warum und wieso und weshalb? Die Hunde, die Dämonenhunde, wo die Puppenmasken da einfach aufgeklebt haben. Wenn man das Hintergrundwissen hat, warum das so ist, weil die Effektspezialisten die ganze Zeit eigentlich schon an Aliens gearbeitet haben, Tag und Nacht, und das so zwischendrin reingeschoben haben, macht das schon Sinn. Aber trotzdem, es tut halt einfach wahnsinnig weh.
Also das ist auch das für den ersten Moment, diese Höllenhunde, sage ich jetzt noch dazu. Ich habe ja versucht, dann so Frame by Frame mir anzugucken, ob diese Gesichter irgendwelchen Opfern nachempfunden sind, so wie es manchmal bei einigen späteren Szenen sind, wo Freddy Krueger ja irgendwo auf seinem Körper Gesichter hat von denjenigen, die er schon mal gemacht hat. Für den ersten Moment ich sage, oh krass, jetzt habe ich hier zwei Rottweiler oder was auch immer, das sind mit so Masken. Und dann denkst du dir, hey, Moment, du siehst, dass der eine mit dem Kopf schüttelt und diese Maske loswerden will. Und denkst, warum? Es ist, also why? Einfach nur why? Wiederum andere Szenen, dieser erste Moment, wenn du sie anschaust, gerade wo sich Freddy so rausschält aus Jessys Körper, du siehst ja definitiv, es ist ein Puppengesicht, was sich da irgendwie so, also alles nur Props, es ist alles nur nachgebaut aus Alginat und ein bisschen Silikon und weiß der Geier. Für das Moment ist das ganz geil, aber wenn du sie genau anschaust und ich selber mache einmal im Jahr eine große Halloween-Party und bastel selber auch Effekt-Make-up und das kriegst du. Und das können jetzt viele widersprechen, mit relativ wenig Mitteln bekommst du es hin, sehr, sehr geile Effekte zu machen. So, und wenn wir uns so Sachen anschauen wie Tom Savini, was der gemacht hat, Jahre zuvor, die teilweise noch besser aussehen, hätte man tatsächlich noch ein bisschen mehr machen können.
Ich glaube, dieses Grafische, dieses, ich möchte jetzt sehen, wie er aus dem Körper rauskommt, macht mal bitte. Ich glaube, da hätte man sich einfach in der Vorproduktion einfach ein paar mehr Gedanken machen müssen, wie man das macht. Die haben sich schon Gedanken gemacht. Die wussten, wie es aufgelöst wird, wie sie es machen. Wann brauche ich wie, bei welchem Schnitt brauche ich was, um die Immersion bei uns perfekt zu machen, dass wir uns das vorstellen können in der Bildfolge. Trotz alledem finde ich das. Ah, du siehst, dass es irgendwelche Latexteile sind. Mir fehlt das Glitschige, das ist so trocken, das ist so unblutig und so da fehlt halt Wasser, irgendeine Flüssigkeit fehlt da, um diesen Ekelfaktor nochmal zu erhöhen.
Mir fällt ja die Szene ein, wo Jesse wo die Finger, die Krallen aus Jessys menschlicher Hand rauskommen und der zappelt da so von der Kameraperspektive so vor der Kamera mit seinen Fingern rum und das schlackert und wabbelt so rum, als hätte er sich da, was weiß ich, vier, fünf Scheiben Serrano-Schinken an den Finger gewickelt und das, what? Why? Man kann das doch, man dreht es anders oder filmt es anders, aber es sieht doch aus wie ein paar zerschnippelte Wiener Würstchen, die da so rumbaumeln.
Du hast halt wirklich so einen sehr, sehr, sehr hohen Schlockfaktor, Trashfaktor. Nennen Sie jetzt mal Schlockfaktor. Der ist halt wahnsinnig hoch. und du hast diese wahnsinnig gute Stimmung, die diesen Film, also die Stimmung ist wirklich so der Kit für diesen gesamten Film.
Das stimmt, der rundet das ab, das ist ja das, was alles zusammenhält im Gesamt.
Und was den Film aber auch noch gut zusammenhält, man mag es kaum glauben, aber es sind wirklich die Darsteller und die Schauspieler. Ja. Die machen einen ziemlich coolen Job. Und du hast vor uns eine Szene angerissen, wo du den...
Genau, in der Szene, als er sein Zimmer aufräumt und Lisa, seine Highschool-Bekanntschaft, da ihn besucht und hilft so ein bisschen beim Zimmer aufräumen, und die finden das Tagebuch von Nancy Thompson in einem dieser Einbauschränke. Wenn man jetzt nicht weiß, dass die Amis ihre Häuser meistens möbliert verlassen beim Umzug, dann macht das für einen Mitteleuropäer keinen Sinn. Hö, wieso steht da ein Schrank drin? Wieso hat niemand dieses Buch gefunden? Weil es nun mal so ist, dass wenn die ausziehen, die Schränke bleiben stehen. Weil für mich ist es dann halt auch nicht nachvollziehbar, dass ein Tagebuch liegt. Anyway, auf jeden Fall, die finden das Tagebuch, die Lisa liest aus dem Tagebuch vor, und ab einem gewissen Punkt geht es dann um die Albträume, und sie liest vor, wie Nancy Thompson von Fred Krueger spricht, mit seinem gestreiften Pullover, mit seiner Krallenhand und dem Hut, und Jesse sitzt daneben, und du siehst, wie sein, das war schauspielerisch von Mark Patton so genial, du siehst, wie Jesse in sich zusammenfällt. Er realisiert, Moment, das Mädel, was dieses Tagebuch geschrieben hat, schreibt von dem Typen, von dem ich jede Nacht träume. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, er fällt in sich zusammen, und du kriegst es genau mit dieser Sekunde. Und das ist so ein Ding, so trashig, man will das Wort trash eigentlich nicht benutzen, aber so weird dieser Film in Summe ist, das, was Mark Patton dort spielt, ist unglaublich. Und er spielt auch die ganze Zeit so diesen verschreckten, angespannten Teenager. Du nimmst dem das ab. Du nimmst dem ab, dass der mit sich kämpft, dass irgendwo ein Problem ist.
Mhm. Es gibt viele andere Szenen. Also ich finde ja auch sie, die Lisa spielt, die hat wirklich so eine sehr schöne im eigene Art, und die hat sowas, die kann dieses, sie ist ja wie so eine stützende Schulter für ihn. Ja. Und das macht sie halt auch wirklich gut. Und die hat viel in ihrem Mimik und Gestik hat die mit drinne. Ich finde aber auch gerade Marshall Bell, ja, der den Coach spielt, du hast es vorhin so schön gesagt, ist dir nicht aufgefallen, weil, also nicht aufgefallen, also du hast es vergessen, weil das so ein riesengroßes Arschloch ist, aber der spielt es halt wahnsinnig gut. Der muss bloß ein bisschen Kaugummi kauen und zwei, dreimal rumschreien.
Das ist genauso, das ist so ein bisschen Robert De Niro-mäßig, ne? Ich könnte auch einen Schnitzel spielen. Gib dem Typen Kaugummi, er steht da und er steht einfach noch alleine schon Coach. Und jeder, selbst wenn wir nicht in Amerika groß geworden sind, wissen, so ein Coach ist immer so eine Respektsperson, so ein fieser Treiber. Und allein, dass er die Jungs dann halt draußen da in der Hitze dann halt Liegestütze machen lässt, und dann steht er einfach nur da, kaut diesen Kaugummi mit einem Lippenaufschlag, den ein Billy Idol nicht besser hinkriegen würde. Und du denkst dir, ey, da bist du der perfekte Arsch.
Genau. Okay. Also, wir haben schon festgestellt, wir haben gutes Schauspiel, wir haben eine coole Grundstimmung, wir haben furchtbare Effekte, wir haben, das Drehbuch ist aus der Hölle, also wir haben wirklich ein Drehbuch aus der Hölle, da sind auch teilweise Dialoge drin, expositorische Dialoge, die schwer zu ertragen sind, also gerade auch am Anfang des Films. Auch zum Schluss, wenn viel dieses Tagebuch noch bemüht wird, um uns dann in der Geschichte voranzutreiben, und hier gibt's ja ganz viele Logiklöcher. Und warum zum Teufel fahren die jetzt in diese Fabrik?
Das Erste, was zum Thema Fabrik mir auffällt, Tagebuch wird ja von der Fabrik gesprochen.
Ja.
Und war es nicht eigentlich mal ein Heizungskeller? Oder irgendwie ein
Heizungskeller?
Aber ja, das mit dieser Fabrik, das ist auch so, wo ich mir denke, erst ist alles so klein, 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 und plötzlich diese bombastische Szene, wo die diese Riesenfabrik zeigen.
Die mag ich natürlich sehr, also ich mag die wirklich sehr. Drinne ist es natürlich ein bisschen schwierig, das hatten in jeder Doku und Behind the Scenes wird das nicht gesagt, die haben es natürlich schwierig gehabt, dieses riesengroße Areal auszuleuchten, halt, weil es einfach zu groß ist. Ich finde es trotzdem, also ich finde dieses Set toll, ich finde es wirklich wahnsinnig toll, aber was dort drinne passiert inhaltlich, das ist halt einfach, also ich verstehe es vor allem auch gar nicht. Kannst du mir das erklären? Was passiert da in diesem Höhepunkt dieses Films?
Ich kann es dir nicht erklären, weil es ist ja diese Party, die dann schief geht, und Freddy Krueger springt plötzlich da gefühlt aus dem Pool und stört dann eine schöne Beachparty am Pool. Und dann plötzlich geht es zur Fabrik, und dann ist dort Freddy / Jesse, und also das ist dann so ein Ding, wo ich mir sage, was haben wir noch auf unserem Tagesplan? Aber wir müssen noch die Fabrik reinbringen, wir müssen noch die Transformation reinbringen, wir müssen Lisa, die dann für mich dann gegen Ende des Films zur Heldin wird, also sie löst Jesse ab, Jesse ist dann kurz weg, dann ist Lisa im Lied und dann fühlt sie es aber wiederum, widerspreche ich mir selber, dann fühlt sich es wieder heimischer an, weil du plötzlich wieder eine Frau in der Leadrolle hast. Also sie geht ja dann zur Fabrik, sie überwindet dann die Angst und sie ist ja diejenige, die den Jesse dann halt wieder aus Freddy Krüger herauslöst. Aber da merkst du wirklich, wir müssen jetzt mal noch 4, 5 Sachen noch schnell mit unterbringen. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir nehmen nochmal die Fabrik, wir nehmen nochmal das, wir nehmen nochmal Verfeuereffekte, wir nehmen nochmal Freddy Krüger, bricht hier raus. Und da denke ich mir so, what? Ich kenne es ja genauso. Also ich habe tatsächlich dann ab dem Moment, wo Freddy Krüger die Poolparty stört, ab da habe ich geistig abgeschalten und habe dann nur noch gehofft, erklärt es mir bitte. Ist jetzt Freddy Jesse Freddy? Weil es gibt die Szene, wo die rumknutschen und dann plötzlich diese typische, und die ist so lame. Ein Filmmonster hat eine lange Zunge und lenkt der Frau irgendwo hin. Also liebe filmschaffenden Leute, mach doch sowas nicht. Es ist so ausgelutscht, dass irgendein weibliches Opfer von irgendeinem Vieh abgelenkt werden muss. Boring. Auf jeden Fall, da siehst du diese Zunge hin und her. Ist es jetzt eine Traumsequenz? Ist es nicht? Plötzlich ist Freddy da, dann springt Freddy durch eine Scheibe, verschwindet. Ist jetzt Jesse weg? Ist jetzt Freddy weg? Warum ist Freddy jetzt plötzlich da, physisch da? Keine Ahnung. Ich bin da raus. Ich habe da abgeschalten, als Freddy am Pool steht. Ja. Und die Schlösser von alleine zugehen und wer macht die Schlösser zu? Ist das jetzt hier Traumsequenz? Ist das Realität? Warum stehen die Teenager da und gucken zu, wie jemand dort Leute abschlachtet? I don't get it.
Ja, also da funktionieren viele Dinge nicht. Ich mag zwar dieses Poolset, das fetzt schon. Und
das Set ist geil, aber es macht halt für die Handlung.
Ja, absolut gar nicht. Ich finde natürlich diese ikonische Einstellung mit dem Feuer, wo er dann dasteht und Das ist schon eine tolle Einstellung, aber sie macht für diesen Film, für die Geschichte überhaupt keinen Sinn und tut diesem ganzen Mythos um Freddy Krüger halt auch eigentlich überhaupt gar keinen Gefallen. Und ich kann hier jeden Kritiker wirklich verstehen, der sagt so, also das ist wirklich ganz großer Murks. Trotz alledem, trotz aller Cringiness, wenn man das so sagen kann, ich mag das trotzdem irgendwie. Ich kann das ganz schlecht in Worte fassen, aber ich mag das, weil ich weiß, das ist in so vielen Punkten falsch und drüber. Und der Film schert sich aber auch einfach gar nicht drum. Er schert sich halt einfach überhaupt nicht drum. Der lässt das einfach auch einfach so stehen. Deal with it. Und ich kann damit tatsächlich umgehen. Und ich bin schon wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Die Stimmung von diesem Film, diese Grundstimmung, dieses wir nehmen uns nicht allzu ernst. Wir haben immer so ein ganz leichtes Augenzwinkern, haben wir trotzdem mit dabei. Ich glaube, das ist zwar nicht intendiert vom Regisseur, aber es ist irgendwie die ganze Zeit im Film drin. Plus, das gibt mir schon richtig viel, dass ich dieses Ende halt auch anschauen kann, auch wenn ich immer denke, was zum Teufel? Ja. Warum, wieso, weshalb? Alles, was da auch übrigens an Effekten abgefeuert wird, ist für mich auch einfach so wie ein okay, ich weiß, dass es jetzt bald zu Ende und vorbei ist. Das Ende finde ich dann wieder richtig gut. Man sagt, wir gehen jetzt wieder zum Anfang zurück und machen da einen Deckel drauf. Und ich finde, wenn dann die Credits kommen mit Musik, denke ich immer so wie am Ende. Ja. Sehr geil. Ich sitze immer da und denke mir so wie, das hätte eigentlich ein richtig, 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 richtig hart guter Film sein können. Aber es ist halt irgendwie nur so ein mittelmäßiger, durchschnittlicher Film auf der objektiven Betrachtungsseite. Aber mein subjektiver Blick sagt mir irgendwie so, der Film ist so special, der fühlt sich gut an. Den gucke ich mir wegen der Stimmung an. Ich gucke mir Carpenter-Filme auch sehr gerne an, weil ich die Stimmung mag. Carpenter kann natürlich besser erklären und erzählen, was Scholder hier tatsächlich nicht kann. Der kann auch dieses schlechte Drehbuch, der kann es nicht auslösen. Die Schauspieler spielen sich hier wirklich einen Arsch ab, um da was Vernünftiges rauszubekommen. Und jeder, der irgendwann mal Freitag der 13. Teil 5 gesehen hat, der Achtung, Spoiler Ohren zu halten, wo Jason nicht Jason ist, sondern und es ist egal, das ist mir wirklich passiert, ich habe den Film letztens gesehen und wir hatten den im englischen Original geschaut und hatten eine kurze Pause gemacht und dann ist die Tonspur einfach auf Deutsch umgeswitcht und wir haben es noch nicht mal gemerkt, weil das so furchtbar, furchtbare Dialoge und furchtbare Schauspieler sind, Aber hier
ist der erste, den ich geschaut habe damals. Da dachte ich mir so, what?
Also, und hier ist es so, wir haben so ein Drehbuch, aber die Schauspieler können das noch mit Leben einhauchen. Und ja, das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, du hast hier wirklich Leute, die wirklich involved waren, die, und das nicht nur einfach abgedreht haben. Das hätte tatsächlich noch viel, viel, viel schlimmer sein können. Und die meisten Leute, die diesen zweiten Film jetzt so in diese Retrospektive halt sehen, die können immer sagen, okay, ich mag diesen Film nicht, aber damals aus dieser Zeit heraus betrachtet, direkt nach dem ersten, du bist schon enttäuscht, aber auf der anderen Seite kriegst du irgendwie so einen stimmigen Film und du sagst so, das ist ein Appetizer, da könnte noch mehr kommen, hier kann man noch ein bisschen Potenzial noch rausholen. Ist jetzt meine gewagte These, aber ich kann die wahrscheinlich gut belegen, einfach mit, ja, die Nachfrage war recht groß, die Leute haben sich das angeschaut und die sind dann auch in einen dritten Teil dann auch reingegangen, der ja dann auch ein Jahr später dann auch schon angesetzt wurde.
Genau das sehe ich auch so. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Mit welcher Brille schaust du oder bespricht man oder schaut man diesen Film? Mit dem Wissen, es gibt noch 3, 4, 5, 6, 7, oder mit dem Wissen, okay, war es das jetzt? Geht das weiter? Man hätte ja auch sagen können, okay, das ist jetzt ein weak second part und könnte teilweise ja auch ein schwaches Ende sein für die ganze Geschichte. Aber nein, sie machen den dritten Teil und der ist ja bombastisch. Der dritte Teil ist ja das Brett überhaupt. Daher sehe ich es ganz genauso. Es ist ein Wagnis gewesen. Die Schauspieler, die runden es ordentlich ab. Und ja, wäre der nicht so, wie er ist, kann ich wieder nur sagen, würden wir jetzt hier nicht sitzen und den so positiv als auch negativ zu pflücken.
Du hast noch ein paar Punkte?
Ja, ich habe noch so 2, 3 Trivia-Punkte, die ich noch loswerden will, ja, zu dem Thema. Was mir so aufgefallen ist, weil jeder guckt ja so einen Film anders. Was mir zum Beispiel auch so, Effekte hat man ja vorhin, ein Effekt, der mir wirklich richtig wehgetan hat, ist, als Jesse die Schublade aufmacht und sieht den Handschuh von Freddy Krueger.
Ja.
Und die bewegt sich. Also der älteste Trick ever. Schön. Der Schauspieler sitzt im Schrank und bewegt die Hand. Also das ist so ein Ding, wo ich mir sage, ja, okay, wir nehmen das mal so im Konstrukt mit hin. Es ist in Ordnung, aber ich glaube, das ist ein Trick, den macht jeder, der mal Kameraerfahrung macht, baut so einen Trick mal selber irgendwie nach. Das war so ein Ding, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist. Aber sei es drum, gab ja noch andere Sachen. Was mich gewundert hat, also am Ende des Films kommt jetzt ein bisschen das Heavy End rüber. So, wo ich mir sage, hey, cool, Jesse kommt raus aus dem Haus, alles schön, gibt Lisa ein Küsschen, alles ist toppy. Ja, aber Coach und Greedy wurden abgeschlachtet. Excuse me, dein bester Freund ist tot, und das warst du im Schlafwandelmodus. Aber hey, fucking cares. Wo ich mir dachte, what? Aber dann gibt's ja noch das Ende, wo ich mir sage, okay, das ist so ein Ding, wo ich mir sage, das ist ein bisschen tricky, damit zu spielen. Dann ist mir da aufgefallen, da achte ich ja drauf, weil ich mal eine ganze Zeit bei einer der beiden Companies gearbeitet habe. Im Teil 1 wird obvious Pepsi-Cola getrunken und in Teil 2 kommst du ja gefühlt bei fast keiner Szene, die irgendwo indoor spielt, an einer Coca-Cola-Dose vorbei. Das ist aber so ein Ding. Also Product Placement hier auch natürlich at its best. Make-up-Artist, das hat man im Vorgespräch gehabt, Kevin Jaeger, der ja, das fand ich sehr interessant und auch sehr bizarr, habe ich in dem Interview gehört, der hat sich ja sehr intensiv mit Brandopfern auseinandergesetzt, teilweise wohl, wenn das stimmt, auch welche in Krankenhäusern besucht, um sich dort live ein Bild davon zu machen, wie es ausschaut, weil ja Freddy Krueger hier ja entsprechend einen Wicked Witch-Style bekommen hat, mit einer längeren Nase, ein anderes Kinn-Prop, die Kontaktlinsen, die in der einen Szene so extrem geil hervorstechen, und hat demnach da sehr gute Arbeit geleistet, und der war auch verantwortlich für Chucky die Mörderpuppe, Child's Play, und hat auch von Geschichten aus der Gruft, die diese Crypt Keeper da irgendwie zusammenfummelt. Das war mir noch eine interessante Info. Dann habe ich noch ein Zitat von Rachel Talalay, Produktionsassistentin, und ich zitiere: "The biggest mistake, no female lead character." Wo ich mir sage, ja, okay.
Das war nicht der größte Mistake dieses Films, sondern...
Für mich, der ja Fan davon ist, dass Jessie die Scream Queen ist und nicht eine Frau die Scream Queen, fand ich das jetzt nicht so. Und auch Robert England hat immer mal gesagt, dass der Neckbreaker war, dass ich Freddy aus der Traumwelt in die Realität gebracht habe. Wo wir dann auch wieder bei Wes Craven sind, der dann sagt, nee, hier bin ich raus, verständlich. Und noch eine Information, die mich noch glücklich gemacht hat, bei dieser auch bekloppten Szene, als Jesse in Greedys Raum steht und ihn dann kurz davor ist abzuschlachten, wo ich mir sage, wenn mein bester Freund sich in ein mit Messer an den Handschuh, Mordwaffe, sich über mich hermachen will. Ich meine, Greedy ist körperlich dem Jesse ja überlegen. Da gibt's Knockout, fertig. Oder ich springe aus dem Fenster oder irgendwas. Aber er kriegt es nicht gebacken, aus diesem Zimmer zu laufen. War ein bisschen weird. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, wenn ich es erzähle. Ist dir aufgefallen, dass Freddy Krueger teilweise ein paar Szenen hat, wo der an seinen verbrannten Fingern die Klingen rauswachsen lassen hat? Und so dieser Bruch, mal ist es ein Handschuh, mal ist es sind's die Nägel aus dem Finger. Das fand ich ganz interessant, weil ich war damals als Jugendlicher, gab es ja diese Nightmare on Elm Street Comics auch. Da waren teilweise Bilder mit Handschuh und teilweise mit Messern an den Fingerklingen. Moment. Läuft jetzt hier gerade schief. Auf jeden Fall, zurück zu dem Raum von Greedy, als sein Vater von außen gegen die Tür hämmert und will die Tür öffnen, war ein riesengroßer Aufkleber an der Tür zu sehen. No Nerds oder Nerds Not Allowed. Und das bringt mich zu diesem schönen Punkt, die Rache der Eierköpfe, Revenge of the Nerds, der damals auch in dem Jahr rausgekommen ist, oder ein Jahr davor, glaube ich. Fand ich nochmal interessant, dass hier nochmal so dieses, heute sind wir alle stolz, Nerds zu sein. Und damals war das Nerdism ja noch so ein Schimpfwort oder was Negatives. Und das fand ich nochmal interessant, dass Greedy, der Highschool-Schönling, der durchtrainierte, mit seinem Rivalplakat dann auch noch Nerds Not Allowed auf seiner Tür stehen hat.
Großartig.
Ja.
Ja, der Film, wenn er was tut, dann definitiv ein Eintrag für die Popkultur. Und der Film ist sehr special. Das ist, den kann man auch wirklich aus dieser ganzen Reihe ausklammern. Also man kann die Reihe gucken und den auslassen und es würde alles funktionieren. So ein bisschen so filmhistorisch betrachtet, hatte er trotzdem, wir haben es schon gesagt, ja eine Relevanz, der hatte dafür gesorgt, dass weitergedreht werden konnte, denn es war jetzt genügend Geld da. Und es war noch mal so ein bisschen so, wie kann man es am besten sagen, ein bisschen in Schärfen, in Sinne schärfen. Also auch die Produzenten, die Leute, die dann auch die Drehbücher in Auftrag gegeben haben, wen sucht man sich für seinen Cast, Rückbesinnung, all diese Sachen haben ja wirklich dazu geführt, dass vor allem auch Qualität ab und zu auch wieder in die Serie kommen sollte. Also mit dem dritten Teil kann man ja schon mal vorwegschicken, auf jeden Fall kommt hier Qualität zurück. Und alles, was danach passiert, müssen wir natürlich nochmal drüber reden. Das werden wir hier auch weiter tun. Ich bin gespannt, wo unsere Reise hinführt. Was ich wirklich schmerzlich hier vermisse, ist einfach diese Cleverness, die der erste hatte und dass hier noch nicht mal versucht wird, auch da anzuknüpfen. Also wir hatten es ja nur im ersten Teil schon, dieser Farbcode, der dem ersten ja wirklich so eingeschrieben ist, dass du in gefühlt jeder Einstellung wirklich diesen Farbcode hast, rot-grün, dass du damit gar nicht spielst, dass diese mystische Figur, diese Traumwelten nicht gezeigt werden, dass du ja einfach nur so ein Ungeheuer hast, was jetzt in die echte Welt kommt und es funktioniert halt nicht. Also der Film, wenn der was nicht ist, dann ist der definitiv nicht gruselig. Der hat wirklich so einen schönen Grundton, eine schöne Grundspannung und der ist aber niemals gruselig. Also es gibt keine Situation, wo ich mich wirklich grusle.
Tatsächlich, es sind diese Effekte, wenn man jetzt die Effekte, über die wir ja schon gesprochen haben, die so unglaublich schlecht waren, wenn man die jetzt selbst schöner gemacht hätte, ist es immer noch nicht gruselig. Es ist eklig vielleicht, ein bisschen weird, aber es ist jetzt nichts, wo es mich so, bis auf diese Triggerpunkte, was ich vorhin sagte, mit diesem Albtraumhaften und diesem Wahlgeschrei, aber da ist diese unglaubliche Szene aus Nightmare on Elm Street Teil 1 als Mädel an der Decke nachgeschliffen wird und aufgeschlitzt wird oder aus Glenns Bett kommen literweise Blut gelaufen. Das ist das, wo ich mir sage, da kommt Teil 2.0 ran.
Genau, also da ist kein die Schock-Values sind sehr gering und der Film fühlt sich schon für die Zeit schon ein bisschen altbacken an.
Ja, also da kommt er wieder auf das Thema durchrushen. Wir müssen jetzt schnell einen zweiten Teil machen, wo man eigentlich sagen kann, da sind wir wieder bei dem Thema, der Terminator und Terminator 2, wo das heißt, okay, die lassen sich Zeit für den zweiten Teil. Die wissen, okay, wir müssen jetzt hier ein Brett machen, weil zwei Teile immer so ein Thema sind. Und hier, nach 5 Monaten von Teil 1 entfernt, sofort schnell einen neuen raushauen, dann vielleicht auch so ein bisschen, wir nehmen jetzt gerade, wenn du jetzt gerade gesprochen hast, nochmal so dieses Wort eingefallen, Testvehikel. Wir testen mal in Teil 2 aus, nicht nur, weil wir wenig Zeit haben und das Budget vielleicht ein bisschen anders ist. Wir testen mal aus, was können wir denn, was sind die Do's und Don'ts, die No-Gos und die Go's, die wir machen können, weil dieser Gap von Teil 2 auf Teil 3, was die Effekte, die Schauspieler und das gesamte Mysterium um Freddy Krüger, was wir noch alles an Informationen über ihn bekommen, das ist ja meilenweit in der Länge, was du schon gesagt hast, was man Teil 2 getrost auslassen kann, spricht ja auch dafür. Und das ist das Ding. Man hat einen geilen ersten Teil, der Aktienkurs ist oben, dann stagniert er und dann mit Teil 3 explodiert er. Das ist so die Quintessenz für mich. Mhm.
Und was diesen Film wirklich auch noch so diesen, ich sag mal so ein bisschen so einen richtig schönen Glanz verleiht, also wirklich, wo du sagen kannst, das ist so einer von diesen Qualitätspunkten, die dieser Film hat, das ist der unwahrscheinlich bedrückende und beklemmende Score. Also wenn der erste Score sehr markant und vor allen Dingen sehr prägend auch ist, also für alles, was später kommt, dieses Thema, das wird der hier komplett ignoriert, sondern Christopher Young sagt, ich mache jetzt hier ein eigenes Thema, ich habe dafür aber auch ein Orchester, das hört man dann wiederum auch, das finde ich mit einer der cleversten Entscheidungen, sagen, ja, das wird richtig orchestriert. Und das gibt dem Film auch eine ganz andere Note. Und ich finde, so vom Objektiv drauf geschaut, ist das natürlich schon der bessere Score, auch von der Produktion her. Aber es kommt natürlich nicht an diesen, von Charles Bernstein, dieses klassische Score, dieses Nightmare-Score, das ist natürlich unerreicht halt. Das ist auch ikonisch, das brennt sich auch fest. Aber dieses fantastische Opening schon mit diesem Score, das kriegt mich, zieht mich da auch voll rein. Und da kann ich auch wirklich sagen, okay, das wäre zum Beispiel was, das hätte ich gerne auch in anderen Teilen gehabt, muss ich wirklich sagen. Da ist rein musikalisch, da kann ich schon vorweggreifen, sind wir jetzt hier sozusagen schon wirklich auf einem Peak. Wir sind jetzt hier wirklich auf einem Höhepunkt, besser wird es nicht mehr. Und das ist leider sehr schade. Ansonsten, wir werden sehr viel über Derivate irgendwann reden müssen und eingedampftes und nochmal wieder gekäutes. Aber hier hat man sich auch mal was getraut und das finde ich tatsächlich, hat er auf seiner Habenseite der Score definitiv. Und da gebe ich dir auch recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Der Film hat sich ausprobiert. Es fühlt sich ein bisschen wie so ein Pilotfilm an, so eine Serie.
Das ist genau das, also du bringst das gerade auf den Punkt, ne? Irgendwann wird dir dann dieses typische, ich mach's jetzt nicht nach, ihr habt es alle im Ohr, dieses typische Freddy Score, dieses typische Jingle. Das hast du dann irgendwann, ach ja, jetzt kommt wieder das Jingle, ah, das ist dann schon wie so eine Serie, ist klar, das ist dann schon so dieser Catchphrase, Catch-Sound. Und da kommt das erste Mal, der Film geht los und es geht bedrückend los und nicht mit diesem typischen Freddy-Jingle, wo du schon genau weißt, alles klar, wir sind wieder in Springwood. Nein, der Film geht los mit dieser immer wiederkehrenden, gleichen, bedrückten, weirden Art. Das ist genau das, wo ich sage, ja, perfekt. Du sagst richtig, es wird nicht besser. Es wird nicht besser, tatsächlich.
Ich denke, wir sind jetzt schon so im fazitären Bereich. Vielleicht legst du mal kurz vor.
Ja. Fazit, Nightmare on Elm Street 2, The Revenge. Der Titel ist so dämlich. Also wirklich, The Revenge, das ist so, das spielt schon fast in derselben Liga mit wie Resurrection oder The Return oder irgend sowas, wo ich mir sage, naja gut, aber mein Gott, wir haben ja jetzt schon gesagt, es ist das Testvehikel unter den Nightmare on Elm Street Filmen. Was für mich ganz wichtig hängen geblieben ist, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, das ist der erste Teil, wo Freddy Krüger auch an den Armen rot-grün gestreift ist. Im ersten Teil ist es ja bloß der Brust- und Rückenbereich und die Arme sind rot. Stiltechnisch die erste Veränderung. Ansonsten ist für mich Teil 2 nach wie vor, auch nachdem du mir jetzt nochmal 2, 3 Informationen gegeben hast, gerade auch, ich sag nur Schauspieler, Coach Schneuer, es verstärkt die Meinung, dass es für mich der Beste der Reihe ist. Teil 3 müssen wir ausklammern, weil Teil 3 durch die Effekte und durch die Art und Weise geil ist. Aber für mich definitiv, und ich war wieder überrascht, und da sind wir nochmal kurz bei dem Thema Score, beim Wiederschauen des Films dachte ich mir, yo, geil, geiler Film, gefällt mir gut. Und ich muss tatsächlich sagen, nach all den Jahren Nightmare on Elm Street Filme gucken, ist es jetzt wirklich gefühlt der, den ich am meisten geschaut habe. Der hat in kürzester Zeit, den habe ich ja zuletzt geschaut, in kürzester Zeit meine Wiederanschauzahlen von Teil 3 überholt. Das ist Wahnsinn, weil ich den halt so ultimativ anders finde. Und das ist das, was mich echt beeindruckt. Ne? Die Effekte sind beschissen, die Schauspieler sind gut, die Score ist genial, das Drehbuch ist beschissen. Es ist halt ein Potpourri an hin und her, eine Achterbahnfahrt von Schön und Scheiße. Und das macht es aber so sympathisch. Und die 2,5 Minuten mit dem Song Touch Me All Night Long, dieser kurze Moment MTV, macht es für mich so genial. Und wenn ich mir Interviews anschaue, von Mark Patton, der ist halt auch einfach sympathisch. Mhm. Der geht auf Conventions, gibt Interviews und ist halt eine sympathische Sau und es zeigt ja auch nochmal, und das finde ich auch nochmal so ein schönes Fazit. Wir wollen Robert Englund nicht dabei haben, wir nehmen irgendwelche Stuntleute, ach nee, wir müssen ihn doch nehmen und hier verdichtet sich so diese Formel so ein Stückchen. Und allein dafür, dass er dann das Test für den ganzen Rest, das A-Testvehikel und B, der Door-Opener für den ganzen Rest war, ist und bleibt der für mich. Also würde ich ihn jetzt irgendwo bewerten, 5 von 5 Sternen, ohne Diskussion.
Okay, aber das ist ja tatsächlich trotzdem, es ist ja, also das ist zu absolut subjektive Meinung. Und du sagst auch selber, der Film hat ja halt auch seine Defizite. Das ist ja wirklich absolut Fanbrille dann bei dir. Das ist
definitiv. Also ich schaue mir definitiv durch die Fanbrille, weil ich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe, ich die Machart gut finde, dass die wirklich sagen, wir gehen aus diesen genialen, wir bringen Teenager im Schlaf um. Wir gehen da raus. Wir interpretieren das Ganze neu. Wir erklären das jetzt dem Zuschauer. Wir nehmen das Ganze ein bisschen ernster, wenn es die Vogelszene nicht gegeben hätte. Aber auch so, jetzt, wenn ich jetzt mal von dem Fandom her weggehe, weil emotional triggert mich Teil 3, aufgrund dessen, dass es der erste für mich war und die Effekte und auch die Schauspieler und die ganze Ausstattung. Selbst wenn ich sie jetzt nicht mit der Fanbrille betrachte, ist für mich tatsächlich Teil 2 immer der beste, aufgrund dessen, dass er die Eier hat, ein zweiter Teil zu sein. Mhm. Und aufgrund dessen, dass er, wie schon erwähnt, dieses Testvehikel ist und auch nochmal für die anderen Filme da noch einmal die Tür aufstößt. Mhm. So, für mich ist zum Beispiel diese ganze Debatte über Homosexualität und dass man sich gemerkt hat, dass es ein bisschen sehr in your face, ist mir alles vollkommen wurscht, das sehe ich gar nicht. Ich sehe einen Film, ich sehe einen mit 80er Film und das ist immer genau das, was du auch vorhin gesagt hast. Wenn man jemanden über die 80er Jahre, und da bin ich Riesenverfechter und Riesenfan von, einen Film zeigen will, hier kriegst du das 80s Feeling. Alleine aus dem Grund ist es für mich, auch ohne, also wenn ich die Fanbrille absetze, auch da on top.
In Part, also in Teil in mir möchte dir schon gerne widersprechen, dass das der beste Film der Reihe wäre, weil ich würde tatsächlich immer den ersten ausklammern, der tatsächlich ja in Grundstein und Fundament einfach für dieses ganze Ding gelegt hat und der ist halt auch unerreicht auf verschiedenen Ebenen. Ich kann aber trotzdem den Punkt verstehen, dass das sozusagen dein persönliches Highlight ist, dein persönlicher Liebling. Das kann ich wiederum nachvollziehen, denn mir geht's tatsächlich so, wenn ich den Film sehe, ich habe Bock, den Film zu sehen. Und ich freue mich schon bei den Opening-Credits. Ich freue mich da richtig drauf. Ich sehe die Stadt so gerne. Ich mag die Stimmung. Und dann ab einem bestimmten Moment im letzten Drittel verliert mich der Film. Ich denke mir so, was für ein Crap ist denn das eigentlich? Und dann hört er aber wieder im Bus auf. Und spätestens, wenn man wieder in den Bus, dann habe ich das Gefühl, ich könnte ihn mir glatt nochmal anschauen und vergesse eigentlich immer, dass der gerade wirklich so Mitte, letztes Drittel, also wirklich aus dem letzten Loch pfeift. Und das ist aber sehr bezeichnend für diesen Film. Ich finde, der hat auch bei mir einen speziellen Platz. Ich würde den Film auch, egal wo, Rating ist auch so ein Nonsens, das bringt mir nicht wirklich viel. Ich kann niemandem anderen dabei helfen, wenn ich subjektiv jetzt diesen Film bewerte mit irgendeiner Punktzahl. Das kann sich morgen ändern. Heute ist es 4 Punkte, morgen sind es 3,5 oder weiß der Teufel was halt. Aber so vom Gefühl, der gibt mir halt auf der Gefühlebene, gibt er mir tatsächlich was. Und ich mag auch wirklich genau diesen Punkt halt, er bringt mich, katapultiert mich in die 80er. Das ist eine Zeitmaschine, dieser Film. Ich mag den da aus diesem Grund sehr, sehr, sehr gerne. Und das ist auch so ein Phänomen, dieser zweite Teil. Der steht wirklich einzeln für sich. Und das macht den so speziell. Und ich habe wirklich sehr viel Liebe für diesen Film übrig. Und bin sehr gespannt, wo die Reise dann jetzt im dritten Teil hingehen wird. Gerade in bezüglich auf Stimmung und alles, was dazugehört. Ich bin tatsächlich aber auch schon fein. Also viele Dinge, die wir im ersten Teil rausgefunden haben, haben hier einfach nicht stattgefunden. Wir haben hier was was Eigenständiges oder was unbedingt eigenständig sein möchte, was sich emanzipieren möchte und sehr durchwachsen ist, unterschiedlich aufgenommen wird. Ich kann jeden verstehen, der sagt, der mag den Film überhaupt nicht, aber es ist für mich persönlich, aber auch wirklich, selbst wenn man sagt, es ist jetzt nicht der beste Film der Reihe, aber es ist definitiv der schlechteste. Und viele sagen, es wäre der schlechteste Teil der Reihe. Das verstehe ich tatsächlich nicht, weil der Film mir wirklich so viel auf der Habenseite hat. Und ganz ehrlich, also wir werden irgendwann noch drauf kommen, aber 4, 5, 6, das sind ja wirklich echt cringe-worthy Moments drin. Da geht so viel falsch und schief. Ja. Und da kann man halt auch wunderbar Mechanismen erkennen. Ich will auch diese vorweggreifen, aber ich mag den Film, ich bin fein, ich bin auch fein mit dem Gespräch.
Ja.
Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso. Also ich fand es schön, dass wir schon relativ zeitig über Nightmare on Elm Street 2 gesprochen haben, dass wir das mal besprechen werden, weil mir das auch ein Herzensangelegenheit ist, wie jedem Filmfan, der in diesem Genre unterwegs ist, ja, die komplette Reihe ein Herzensangelegenheit ist. Aber speziell halt Teil 2, weil er, wie gesagt, für mich als letzter kam und von hinten das Feld aufgeräumt hat. Und du gibst dir vollkommen recht, 4, 5 und 6... anderes Thema. Und die Leute da draußen, die das hören, die die Filme kennen, die werden uns bestimmt irgendwo dann beipflichten können. Deswegen fand ich sehr schön, nachdem wir ja Tetsuo schon hatten, der ja wirklich ein sehr interessanter Start war, ist das hier nochmal so ein Ding, wo ich sage, geil, der gesamte Fandom und auch das Recherchieren hat Spaß gemacht, den Film sich nochmal anschauen. Es ist wirklich ein runder Plunder. Alles schön. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir hier, und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ja, ich bin dann selber dann, das ist wieder das Schöne, dass man dann für den nächsten Teil wieder die Position wechseln kann, dass man dann nicht der Sprecher, sondern der Zuhörer wird, weil ich sehr gespannt bin, was ihr dann auf die Beine stellt mit dem nächsten Teil.
Mhm. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hatte es ja schon erwähnt in der letzten Folge, wir haben ja noch ein paar illustre Gäste aus der wilden deutschen Filmpodcast-Landschaft, haben wir ja noch da. Wo kann man dich eigentlich finden? Was machst du eigentlich? Kannst du ganz kurz sagen, wo man dich findet?
Genau, wir machen das kurz und schmerzlos. Also ich habe ein Projekt mit einem Kumpel zusammen, mit dem Ted. Wir sind gemeinsam als It's Clobbering Time oder kurz ICT bei YouTube und bei Instagram zu finden. Wir besprechen meist mit bewegtem Bild dazu, also weniger Podcast, mehr Videos, alles, was mit Filmen zu tun hat. Also wir haben zum Beispiel auch eine Reihe über Nightmare on Elm Street gemacht, wo es uns speziell um Merchandise ging, um Special Effects, um das gesamte Trivia. Wir besprechen von Aliens, Terminator, sämtliche Sachen, Actionfiguren. Also wenn man es mal kurz macht, Filme, Merchandise und Videospiele, alle diese Sachen backern wir so als kleines Mini-Fan-Projekt. Und ich selber bin als Neon Invader auch separat auf Instagram und auf YouTube zu finden, macht da so ein bisschen bunten Geigel, verrücktes Zeug. Und mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also wer da Interesse hat, ICT, It's Clobbering Time, Instagram und YouTube, und das gleiche gilt auch für Neon Invader. Einfach mal vorbeischauen. Und ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Das ist sehr schön, sehr angenehm.
Cool, das freut mich sehr. Wir werden uns bestimmt auch nochmal hören. Wir haben ja noch das ein oder andere Projekt hier noch auf der Pipeline. Wir müssen ja nochmal ins Jahr 1993 müssen wir ja nochmal reisen. Genau. Und tatsächlich hast du dir auch zugelegt die Serie jetzt, die jetzt veröffentlicht worden ist.
Genau, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung, das passte wie Arsch auf einmal, PDAX-Film kann ich hier nur sehr empfehlen. Die haben das über eine Facebook-Gruppe gefunden, dass plötzlich Nightmare on Elm Street oder Freddy's Nightmares, so heißt da glaube ich der Originaltitel, als Serie jetzt endlich in der deutschen Sprache auf DVD über PDAX-Film veröffentlicht wurde. Ich natürlich sofort vorbestellt, habe mir jetzt auch schon die erste Folge angeschaut, muss sagen, man merkt, dass da Budget-Cuts am Start sind. Was ich aber geil finde, ist tatsächlich, und das war für mich auch neu, dass Brad Pitt, der ja den Jesse spielen sollte, in Teil 2 tatsächlich eine Rolle in einer der Folgen hat, sehr, sehr cool, ist vollkommen cheesy, passt aber genau in das Zeitalter oder in diese Zeitkapsel dieser Serie. Und was noch zu PDAX-Filmen zu sagen ist, weil ich die wirklich genial finde, die haben so eine Sache wie Silverhawks, die haben Captain N, die Super Mario Brothers Super Show und lauter so ein Mist, im positiven Sinne, habt ihr am Start. Und da bin ich jetzt auf die Serie auch nochmal gespannt, denn das ist auch nochmal über 700 Minuten Freddy's Nightmare. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Wahrscheinlich kann man für alle die sagen, Nightmare 2 ist das Schlechteste, was mit Freddy Krueger zu tun hat, es da gibt. Schaut euch die Serie an.
Sehr schön. Vielen Dank nochmal für den Hinweis und ich danke dir fürs Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Und ihr da draußen, wenn ihr bis hin zugehört habt, ihr wisst, was zu tun ist, unterstützt uns, gebt uns ein Like, einen Daumen hoch, egal wo ihr diesen Podcast hört und findet, empfehlt uns weiter. Möchtet ihr selber mal in die Sendung kommen, habt einen Filmwunsch, dann schreibt uns einfach an. Wir findet uns über auf den Social Media Netzwerken und ja, bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer also vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Tschüss.